Tony Khan hat die Chips auf den Tisch geschoben und hat gesagt, all in. Aber war das nur ein Bluff oder hat es zu einem grandiosen Sieg gereicht? Das klären wir jetzt in unserer kleinen, aber feinen Review zu AEWs All In aus Texas. Und wenn ich wir sage, meine ich natürlich auch wir. Und damit begrüße ich erst einmal den Arne. Moin, Arne.
Ja, moin.
Hast du das Event von gestern verkraftet? Lebst du wieder?
Ja, doch. Also, ich glaube, ich hatte insgesamt heute Nacht zwar nur knapp 5 Stunden Schlaf, aber das ging. Also, ja. Also, das war ja eine extrem lange Show. Kommen wir noch drauf zu sprechen. Aber, vor allen Dingen, wir haben ja danach noch kurz beim Main Event nochmal rüber gesappt. Nur um noch das Ende zu sehen: Goldberg gegen Gunther. Von daher, da haben wir ja noch mal ein bisschen kurz nachgelegt, ne? Das muss man ja auch noch sagen. Also,
ja, aber da war es auch egal schon. Ich meine, wir jetzt knapp 1 Stunde hinterm Live-Feed. Deswegen kamen wir ja eigentlich kurz vor Main-Event auch erst rein.
Ja.
Ja, hast du ja schon gesagt, war eine lange Veranstaltung. Und ja, deswegen würde ich sagen, gehen wir da auch rein direkt. Ja, Pre-Show hat stattgefunden. Glückwunsch an alle Beteiligten. Oder willst du zur Pre-Show irgendwas sagen? Also, ich nicht.
Ja, man kann mal ganz kurz sagen, weil wir da nachher nochmal drauf zu sprechen kommen, Dustin Rhodes hat mit seiner Gruppierung einmal gewonnen. Und FTR, die hatten auch gewonnen gegen die Outrunners, weil die haben sich nachher dann noch zu einem Match hingesetzt, weil sie gewonnen hatten und jetzt die nächsten Herausforderer sein wollen auf den Tag-Team-Titel. Von daher machte das ein bisschen Sinn. Das war auch ein ganz cooles Match noch. Ja, das Beste aus der Pre-Show, den Rest konntest du skippen. Aber
dafür ist eine Pre-Show ja auch da. Das ist da, damit du irgendwas nebenbei hast. Und im Ende ist es meistens egal. Von daher alles cool. Ich meine, schön, dass es in Pre-Shows überhaupt Matches gibt. Von daher Daumen hoch.
Ja, ist so.
Gut. Dann gehen wir direkt rein in die massiv lange Matchcard. Und zwar mit dem AEW Trios Match. Und zwar sie Ops, namentlich Samoa Joe, Power Hobbs und Shibata, gehaben. Sind gegen die Death Riders angetreten, gegen Claudio, gegen Wheeler und da Pack ja weiterhin leider verletzt ist, haben sie sich von New Japan mal wieder Gabe Kidd ausgeliehen und haben dann versucht, halt hier den Titel zu gewinnen. Boah, ich sag mal so, ich weiß nicht, ob ich das als Opener gemacht hätte. Also es war ein nettes Match, aber ich weiß nicht, hast du das Match gebraucht, jetzt mal so ganz generell?
Also so rein generell nicht unbedingt, weil, wie du sagtest, Pack ist verletzt. Das macht das ein bisschen leider so schade, weil nicht die Originalgruppierung antritt. Auf der anderen Seite glaube ich, es war eh nur dafür gedacht, irgendwie Samoa Joe rauszubekommen. Also das war, glaube ich, der einzige Hintergrund. Das hättest du in die Pre-Show packen können, ganz ehrlich.
Ja.
Also das Ding hättest du in die Pre-Show packen können. Und dann hättest du ja das als letztes Pre-Show-Match und dann hättest du da gesagt, das, was sie dann nach dem Match gemacht haben mit Samoa Joe, hätten sie da machen können und dann wäre gut. Aber das Match an sich, nee, habe ich nicht gebraucht. Und am Ende, wir haben am Ende 9 Matches auf der Card, da hättest du dir eines schon mal sparen können, wirklich. Also das ist übel.
Ja, aber zum Match an sich, das ist ja schon, auf das, was danach passiert, können wir gleich nochmal kurz eingehen. Das Match an sich, da kann man nichts mehr sagen. Das war ein gutes Trios-Match. Ja. Absolut wunderbar. Samoa Joe und Powers Hobbs haben da durchgerotzt durch die anderen wie wahnsinnig teilweise. Ich meine, da waren ja auch nur gute Leute im Match. Also, das war schon eine runde Sache. Das kannst du dir geben, aber du hast ja schon gesagt, in der Pre-Show wäre es vermutlich besser gewesen.
Ja. Und Wheeler Yuta hat die ganze Zeit aufs Maul bekommen. Das war ganz nice.
Das ist ja immer bei Wheeler Yuta so. Da gibt es ja später noch einen Kandidaten, der nur zum Schläger einstecken da war.
Ja, klar.
Ja, und auf jeden Fall Wheeler Yuta, der erwähnte, frisst auch den Pin nach einem Muscle Buster von Samoa Joe und dann ist das Ding aus. Die Richtigen haben gewonnen und naja, sie Ops feiern dann ein bisschen, aber die Feier hat ja nicht lange angehalten, du hast es ja schon gesagt. Denn nach dem Match sind alle wieder fit, auch Wheeler Yuta relativ fix. Und verprügeln die anderen mit Stühlen und allem, was mir so gerade zur Verfügung steht. Und ja, dann sind auch Power Hobbs und Shibata sind komplett raus. Was auch immer genau sie Shibata angetan haben. Die haben sie gar nicht so hart abgerasiert eigentlich. Und ja, dann schnappen sie sich Samoa Joe, klemmen seinen Kopf und seinen Nacken in den Stuhl ein und dann springt Claudio da mal ganz gepflegt drauf. Ja, und dann ist Joe raus. Der wird dann mit einer Bahre und einer Trage abtransportiert und somit haben sie schon mal einen, der potenziell eingreifen könnte, ins Main Event rausgenommen. Das war, wie du schon gesagt hast, vermutlich der Grund für dieses Match. Wie hat dir der Angle danach gefallen?
Das war sehr nice. Also das fand ich eigentlich ganz gut, weil genau das darauf zielt es am Ende ab. Ne? Also den Trios-Titel brauchen sie ja nicht unbedingt. Aber eben Samoa Joe, der hätte potenziell in das Match eingreifen können, in das Main Event. Von daher, den nimmst du raus. Alles richtig gemacht. Die Art und Weise, wie sie ihn rausgenommen haben, haben wir ja gestern auch schon diskutiert. Das sah halt so ein bisschen so aus, so ein bisschen below. Ne? Also da sieht man, dass der Move nicht so wirklich wehtut. Also es scheint jetzt so ein Allzweckmittel zu sein, weil wir sehen den Move nochmal später. Der scheint wohl heftiger zu sein als so ein Crescendo. Aber weiß ich nicht. Also der Crescendo sieht ein bisschen krasser aus als das, finde ich. Also.
Ja, geht mir auch so. Das sieht uns ja, wie hast du ja beim Gucken ja auch schon direkt gesagt, hey, das sieht doch jeder, dass das jetzt nicht extrem schmerzhaft ist.
Ja,
also klar, wird schon wehtun, aber das sieht jetzt nicht so aus wie nach etwas, wo du sagst, gut, vorbei, raus. Gut, andererseits musst du denken, wenn da so ein Hühner mit über 100 Kilo draufspringt, tut das wahrscheinlich ja schon deutlich mehr weh.
Ja, vor aber allen gut. Dingen, es geht halt auf den Nacken, ne? Es ist der Kopf so ein bisschen eingeklemmt. Es ist schon, also es ist trotzdem glaubwürdig, sage ich jetzt mal. Und es ist gut, es ist mal was Neues, das muss man denen ja lassen. Und wie gesagt, absolut alles richtig gemacht. Also der Engel danach hat mir sehr gut gefallen, auch wenn ich mir denke, Power Sobs wollte ihm noch helfen, wurde verprügelt. Shibata hat gar nicht eingegriffen. Weiß ich nicht, warum.
Ja, ich hätte es auch nachvollziehen können, wenn sie alle drei rausnehmen, weil die anderen beiden sind ja dann immer noch da.
Genau.
Aber gut. Sei es drum, die Death Rider haben die Trios-Titel zwar nicht gewonnen, aber sie haben einen Plan gehabt und den haben sie durchgezogen. Von daher eigentlich... Ja, mit dem Angle ein solider Start in die Show, zahlt aufs Main Event ein, aber gebraucht habe ich es am Ende auch nicht. So, zweites Match, das Men's Casino Gauntlet Match. Huiuiui, das war eine Nummer, holy shit. Begonnen haben ja Mark Briscoe und MJF, die sich ja in den letzten Wochen immer so ein bisschen behakt, beleidigt, beschimpft haben und ähnliches. Und mit den beiden sind wir hereingegangen in das Match, die haben sich auch ordentlich gegeben. Und dann wurde es ja einfach nur noch Wahnsinn, was da reinkam. Also danach kam ja Ricochet, die hat sich dann ja mit Mark Briscoe zusammen verbündet. Mit MJF verbündet gegen Mark Briscoe, so rum.
Ja, genau.
Und das war schon, das hat schon Spaß gemacht. Ricochet ja eh ein Riesenpenner. Und Nummer 4 war ja Bandito, dann war ja auch schon wieder das Bündnis mit MJF und Ricochet beendet, wo er ihm wieder ein Handshake angeboten hat und einfach einen reinhaut und sich verpisst aus dem Ring.
Ja, das war großartig.
Das war fantastisch. Überhaupt generell MJF hier in dem gesamten Match ja doch sehr clever agiert. Immer mal rein, Roll-Up versucht und sonst versucht, sich da rauszuhalten. Auch viel gefressen, aber nicht so viel wie Ricochet. Der war ja der Punching-Ball für alle hier.
Oh, also Ricochet, der ist einfach, also ja, wie du sagtest, der war der Punching-Ball. So ein bisschen eine Art wie Penta mit den Money in the Bank Match. Nur bei Penta war es nervig, hier war es eigentlich noch unterhaltsam, weil er hat halt jedes Mal stur einfach nur aufs Maul bekommen. Und er hat das auch gesellt. Also er war ja danach eine Weile raus, aber dann, er kam halt immer wieder. Ich weiß nicht, er hat Bock zu fressen. Das ist so.
Ja, ganz oft, er hat wirklich von jedem gefressen. Eigentlich ist er ja unserer Meinung nach auch im Match verstorben, nach diesem insane Kniestrike von Takeshita, den er da gefressen hat.
Ja, da kam als Nummer 5 das kam Takeshita genau. rein. Und später kam noch an Nummer 7 Josh Alexander, glaube ich. Und der hat ihn nicht irgendwie in diese Richtung da genommen und dann, boom, ist Takeshita runtergesprungen und hat ihn da aus dem Leben geschossen quasi damit.
Kann sein, dass Josh Alexander, das weiß ich nicht mehr genau. Es waren einfach den gesamten Abend zu viele Moves. Also wirklich, es war viel. Aber auf jeden Fall, dass er da ausgekickt hat, wow, also das war für mich so ein Ding, wo ich sage, gut, wunderbar, allerdings hat er jetzt bis 317 Pin, egal, der ist weg.
Ja, ja.
Aber Ricochet kann einstecken. Also, erwähnt, hier, Josh Alexander kam, der hat dann halt auch alle durch die Gegend geworfen, so in Ringermanier, Suplex hier, German Suplex da, alles cool. Da gab's auch diesen crazy German Suplex da zu dritt mit ihm und Takeshita und ich weiß gar nicht wem, vermutlich Ricochet.
Ja, ja, ich glaube auch Ricochet mal wieder.
Das war heftig. Mystico kam da auch noch vorbei, um MJF abzufacken. Aber ehrlich gesagt, Mystico hat für mich jetzt in dem Match fast gar keinen Impact. Ich habe teilweise vergessen, dass der da drin ist.
Ja, der kam halt im richtigen Moment, weil gerade MJF wollte Bandido irgendwie entmaskieren, ne? Wie er es ja schon bei Mystico getan hatte. Und dann kam die Musik von Mystico. Ja, das hat halt gepasst. So, für den einen Spot gehen wir mit rein, ist okay. Aber ansonsten, der war im Match auch nur da als ein bisschen Kanonenfutter fertig. Also,
Ja,
seine
das war ja
Meinung.
bei vielen so. So
Ja.
können wir jetzt genauso Anthony Bones sein, der kam auch rein, wie üblich, alle bam, 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 alle einem angegriffen und der war auch nur zwischendurch, man auch den habe ich im Match zwischendurch vergessen. Mir war aber auch klar, dass der Safe nicht der Gewinner sein wird. Hat aber nur gut abgerissen, kann man nichts gegen sagen. Ja, du, dann wurde es ein bisschen, roch es ein bisschen nach Jobber, dann kam nicht Roderick Strong rein. Also.
Ja.
Gut, wo man sagen muss, der hat aber auch ordentlich da Knee-Strikes verteilt wie ein Wahnsinniger. Die sahen schon alle saftig aus. Also, auch das Kategorie wird nicht gewinnen, aber der hat auch eine gute Leistung abgerissen. Also, Roderick Strong lange nicht so gut gesehen. Dann kam der Brody King rein, der hat erstmal komplett aufgeräumt, der hat alle weggerotzt. Das war auch herrlich. Ich mag ja Brody King. War auch lustig, hat wieder versucht, wie bei dem einen Match. MJF wieder am Apron so aufzuhängen und zu erwürgen, aber MJF hat gelernt, hat mir einfach in die Augen gestochen und hat sich verpisst. So, genau. Dann kommt ein Comeback, Juice Robinson ist wieder da und hätte das nicht auf dem Bildschirm gestanden, ich hätte den Mann nicht erkannt ohne Bart. Holy shit, da sah er aus wie Ezekiel. Oder
Ja,
hättest du ihn
Mann.
erkannt?
Nein, auf gar keinen Fall. Ich dachte, was? Was zum Teufel? Das ist doch jetzt ein Scherz, ey. Das ist Ezekiel. Aber nein, aber er könnte sehr gut mit Elias zusammen Tag Team machen. Hätte ich voll Bock drauf. Also, Elias rasiert sich auch den Bart ab, dann ist er wieder Ezekiel und dann können die beiden Tag Team machen, ey. Da kannst du ihn nicht auseinanderhalten. Wäre geil.
Ja, höchstens voller Körperform, aber ja. Gut, danach
Ja.
haben wir nochmal einen schönen Aufwand. Kota Ibushi, der 3 Milliarden Kicks verteilt hat. Genau, Beast Motors war auch da.
Oh.
Und dann kommt noch The Best Wrestler Alive, Max Caster. Ich glaube, der hat nicht mal den Ring betreten. Da wurde er schon weggerotzt, wenn ich mich recht entsinne.
Ja,
Nee,
das
der hat
ist
sich, genau, er hat
richtig.
sich über Bones lustig gemacht, wollte in den Ring und der hat ihn dann abgeräumt. Und ich glaube, danach hat man Max Caster auch nie wieder gesehen.
Ja, was mich wundert, ich hatte Roderick Strong gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich dachte, Kyle O'Reilly wäre dafür noch drin gewesen. Aber wenn ich die Liste hier sehe, nö, war er nicht dabei, sondern Roderick Strong nur. Da habe ich mich wohl geirrt von
Ich
gestern.
hatte aber auch Kyle O'Reilly irgendwie im Kopf, wenn ich ehrlich bin. Mir ging das ähnlich.
Ja, vielleicht, weil der dann noch irgendwie zwischendurch dazu kam oder so. Ich weiß es nicht mehr, aber nee, der kam ja danach nochmal raus. Stimmt, der kam danach nochmal raus fürs nächste Match, aber egal, auf jeden Fall, wir haben die ganze Zeit geile Spots eigentlich gehabt. Das Ding ist, irgendwann, nachdem halt Juice Robinson da war, aber noch bevor Kota kam, war es irgendwie noch, dass von Ricochet zwei Leute da reingelaufen hat, Toa Leona und Bishop Korn. Und die haben dann ein bisschen die Leute auseinandergenommen und da dachte ich kurz, oh, Ricochet könnte jetzt das Ding doch gewinnen, obwohl er so viel reingefressen hat. Aber dann kam ja die Gans raus.
Ja, aber das war aber tatsächlich, wo sie da aufgeräumt haben und dann Ricochet die Shooting Star Press gezeigt hat. Da war ich auch kurz so, oh, geht das hier jetzt durch?
Ja. Das war
Aber
glaubwürdig. Also, das wär glaubwürdig in dem Moment gewesen, trotzdem. Also, hätte man ihn auch gegönnt, aber
ich hätte mir auch
ja.
Ricochet wäre aber auch so einer gewesen, der mir sagen können, ja, das kann ich mir durchaus vorstellen, dass der das Ding gewinnt. Also von daher, genau, dann haben wir das nächste Comeback von den Guns gesehen, die dann die wegräumen. Und dann kam ja gegen Ende, hat dann ja, Mark Briscoe heißt er. Ah, ich mag. Hat ja dann den J-Driller gezeigt gegen Roderick Strong. MJF hat gesagt, vielen Dank, ich werfe dich jetzt raus und staub den Sieg hier ab. Ja,
Ja,
und somit hat
geil.
jetzt MJF einen Vertrag, den er jederzeit auf ein World-Title-Match einlösen kann. Und finde ich gut.
Ja, vor allen Dingen so früh in der Show. Also er ist ja noch fit gewesen. MVP ist ja mit ihm zusammen raus. Das heißt, der saß im Kommentatorenpult. Wir sehen MJF später auch noch mal. Aber das Ding ist, es ist ja schon alleine dieses, es ist MJF. Das ist immer gut. Und das Zweite ist, so früh in der Show heißt, eventuell hast du den auch noch im Main Event, der eingreifen könnte. Das hat das Ganze noch mal spannender gemacht. Also
Ja.
deswegen, ja, richtiger Sieger in meinen Augen, weil Ja, MJF ist auch jemand, der den kannst du auch locker einfach mal zwischendurch den Titel holen lassen und den länger halten lassen oder auch kürzer halten lassen. Das ist egal. Das pusht immer. Also von daher, all good. Vor allen Dingen, wir sprechen ja später nochmal darüber, wie es dann aussieht. Ja.
Ja, aber war absolut denkbares Szenario, dass da MJF mit dem Hurt Syndicate am Ende nochmal rauskommt und da sich das Ding holt, wäre absolut glaubhaft gewesen. Von
Ja.
daher spannende Sache und wie gesagt, MJF ist aber auch ein geiler Typ für sowas, ne? Ich meine, MJF ist dann eh generell, er sagt ja auch immer, ich steig doch nur im Ring, um wenn es was geht. Jetzt hat er diesen Vertrag und kann damit einfach hart rumnerven. Und hat das Hurt Syndicate hinter sich, wo du dann auch sagen könntest, na gut, wenn die da rauskommen, die können auch jeden Champion einfach mal zu dritt verdreschen.
Jo.
Er ist eine ständige Gefahr. Das ist interessant. Mal gucken, was sie draus machen. Viel schlechter als das, was letztes Jahr mit Christian Cage und diesem Vertrag war, kann es ja nicht werden. Das war nicht so toll. Von daher, genau. Ja, jetzt danach sehen wir kurz das Segment, was du erwähnt hast, wo Big Stoke ankündigt, dass FTA sich hier das Match ansehen wird, durch die nächsten Herausforderer werden wollen.
Genau.
Genau. Und ja, dann ist es eigentlich Zeit fürs TNT Championship Match und Adam Cole kommt heraus mit Mikrofon, nicht in Ringgear und erzählt uns, ja, dass er verletzt ist, dass er längere Zeit nicht mehr da sein wird und vielleicht sogar seine Karriere beenden muss. Vermutet wird, dass das bei dem Move in dem Match mit Kyle Fletcher gewesen ist, wo er ihn mit der Powerbomb so fast bisschen den Apron geküsst hat. Er hat ja so eine gewisse Historie mit Gunnarsson, aber ich habe jetzt noch nichts Genaueres gelesen. Auf jeden Fall bedankte sich dann bei den Fans und bei allem, auch unter Tränen wirklich. Man hat gesehen, das hat ihn angefasst. Der war emotional absolut berührt. Genau, Roderick Strong war ja noch am Match, war noch am Ring geblieben nach dem Match und Kyle O'Reilly kam raus. Dann haben sie zu dritt das Paragon, wie sie sich ja nennen, noch mal ein bisschen abgebaybayt, sich umarmt und sind dann Backstage gegangen. Und ja, puh, also Adam Cole ist ja echt ein Pechvogel, was sowas angeht, ne?
Ja, das ist so, das ist echt übel und man muss einfach mal sagen, der war jetzt in der letzten Zeit echt gut öfters verletzt. Also seitdem er bei All Elite ist, war er gefühlt ständig verletzt und auch so immer lange. Und jetzt hat er gerade eine neue Gruppierung und ist schon wieder verletzt. Das ist übel und ja, ich kann verstehen, dass er da so emotional ist, weil ihn das auch nervt, weil ich glaube, er hatte sich schon auf dieses Match gefreut. Und ja, ich sage immer noch, die geilste Zeit war er und MJF als Better Than You, Baby. Da alles, was danach kam, fand ich sowieso nicht mehr ganz so geil. Muss ich ganz ehrlich gestehen, fand ich uninteressanter. Aber ja, es ist natürlich schade, weil er ist ein guter Wrestler, er ist ein guter Entertainer. Es ist schon doof, dass er jetzt raus ist. Ja, mal gucken. Also ich hoffe nicht, dass er seine Karriere deswegen beenden muss. Ich hoffe, er kommt nochmal zurück. Aber man wird es sehen, ne? Also, ist schon heftig. Naja, und auf dem Weg raus kommt ja auch der Erste, der jetzt im Match ist, weil jetzt wissen wir ja auch, okay, wenn er nicht mehr bei 1 zu 1 dabei sein kann, wird es jetzt ein Fatal 4-Way-Match auf jeden Fall auf einmal geben. Und da kommt Daniel Garcia raus mit irgendwie Matt Menard. Und die umarmen nochmal Adam Cole und wechseln auch nochmal ein paar Worte. Man weiß aber nicht, was die da gesagt haben. Oh, und dann kommt quasi Daniel Garcia zum Ring. Der war ja derjenige, der davor den Titel hatte, ne?
Ganz genau. Deswegen macht das für mich auch total Sinn, dass er in diesem Match ist. Des Weiteren ist Number One Contender, war Kyle Fletcher. Auch der ist in diesem Match und auch das macht für mich Sinn. Und dann wird es für mich komplett random, weil das verstehe ich dann nicht mehr. Zusätzlich in dem Match sind Dustin Rhodes und Sammy Guevara, die haben wir ja schon in der Pre-Show gesehen, hängen eigentlich nur bei Ring of Honor rum. Warum zum Fick sind die in diesem Match?
Und sind vor allen Dingen noch Tag-Team-Partner.
Ja, was,
Also,
also, dass man Sammy
hä?
Guevara für die Matchqualität da reinsteckt, kann ich. Selbst das verstehe ich nicht. Die hängen bei Ring of Honor rum, die sind Trios und Tag Team Champions bei Ring of Honor. Was zum Fick tun die da?
Ja, okay. Also erstens das, zweitens ist es, also es ist halt dumm. Also sie hätten von mir aus Dustin Rhodes da reinpacken können. Voll okay. Aber Sammy Guevara und Dustin Rhodes macht halt keinen Sinn. Also dann pack einen von den beiden da rein, von mir aus. Und dann hättest du noch irgendeinen anderen da reinpacken können. Von mir aus hättest du ja sagen können, Kyle O'Reilly geht da nochmal rein und sagt, ey, um Adam Cole nach dem Motto, ich bin in derselben Gruppierung, ich will, dass der in der Gruppierung bleibt, der Titel, deswegen gehe ich damit rein. Hätte auch absolut Sinn gemacht. Also, weiß ich
Ja,
nicht. Hätte ich mehr gefühlt als das.
Hätte man so machen können, absolut.
Ja. Aber ja, gut, an sich war das Match aber trotzdem echt nice, muss man sagen. Also Kyle Fletcher natürlich, der kam ja raus und hatte da einfach Bock, natürlich jetzt nicht, sich den Titel zu holen und sagt, wir sind mal ehrlich, wir dachten, der holt den gegen Adam Cole, jetzt dachten wir, naja, jetzt ein Fatal 4-Way, trotzdem wird er den Titel holen.
Jo.
Beginnt er auch ganz gut, nimmt da ein bisschen Anlauf, aber dann kriegt er erstmal Backlash von den drei und wird ein bisschen rausgenommen. Und dann haben sich Daniel Garcia und vor allen Dingen Sammy Guevara zwischendurch immer mal wieder. Ja, und Sammy Guevara hat auch aus Versehen mal Dustin Rhodes angegriffen und so. Also nur aus Versehen, weil Daniel Garcia ausgewichen ist, aber ja, war natürlich dann auch dabei. Und irgendwann kam so eine Szene, da war Kyle Fletcher einfach richtig angepisst. Der war richtig sauer und das hast du auch gemerkt. Und der hat da richtig im Ring rumgewütet, ey. Das war schon heftig, oder?
Ja, warum er wütend wurde, war ja, dass Dustin Rhodes hat ja zu seinem klassischen Shattered Dreams Move hingesetzt. Und dann kam ja erstmal Danny Garcia rein, hat gesagt, haben irgendwas besprochen. Und hat er diesen Move gemacht. Dann wollte Dustin Rhodes das machen. Dann kam Sammy Guevara, gleiche Spielchen nochmal. Dann nochmal Dustin Rhodes. Und dann war Kyle Fletcher ja auch wieder eine Weile raus. Und dann, ja, du hast gesagt, der kam ja rein wie ein Berserker. Der war pissed as fuck und hat die da zerpflückt. Also der hat die ja komplett auseinander. Da habe ich auch gedacht, okay, jupp, wir sind in der Finish-Phase. Der zerreißt die jetzt einfach und zeigt dir mal, dass sie zu Ring of Honor zurück sollen. Ja, haben wir jedenfalls gedacht. Denn relativ kurz danach haben sie Kyle Fletcher einmal wieder kurz rausgenommen und auf einmal rollt Dustin Rhodes Garcia ein und auf einmal gewinnt und dann ist es vorbei. Ich habe erstmal war ich verwirrt. Ich dachte, Daniel Garcia hätte ihn eingerollt. Ich habe da auch irgendwie nicht mehr aufgepasst teilweise und auf einmal ist Dustin Rhodes der neue TNT Champion und ich würde mal sagen, das war für mich die unwahrscheinlichste aller Optionen.
Ja, die haben sich gegenseitig eingerollt. Und das Ding ist, man hat das ja einfach bei All Elite so. Die vergessen bis zu einem bestimmten Punkt in der Show, dass es einen Replay-Button gibt.
Das heißt, ist der Wahnsinn.
Wir haben irgendwie, ich glaube, bis zum vierten oder fünften Match haben wir keine Replay-Button gesehen. Und ich glaube, ab vierten Match ging es los, wo wir dann die ersten Replays gesehen haben, dann von irgendwelchen Aktionen. Aber ja, in den ersten Matches, und genau da, wo man sich dann gefragt hat, so, hä, ja, was war denn jetzt? Ja, die haben sich gegenseitig eingerollt und Dustin hat dann einfach das Gewicht auf Daniel Garcia verlagert, dadurch waren seine Schultern und ja, damit hat Dustin gewonnen. Und der war halt auch emotional, weil das wohl der erste Titelgewinn bei All Elite für ihn war. Also ein Einzeltitelgewinn. Das ist schon krass. Echt krass.
Ja. Also man hat auch gesehen, wir hat dann auch da zusammen gefeiert und dann kamen noch die von Aries und da alles raus. Das war schon emotional. So. Ich war in dem Moment einfach erstmal schockiert, weil ich dachte, what the fuck, was ist hier gerade passiert?
Ja.
Aber gut, mach das doch, wieso denn nicht? Ich meine, ganz ehrlich, mit dem TNT-Titel kannst du es machen, der hat aktuell gar kein Standing.
Jo.
Dann soll Kyle Fletcher den halt von Dustin Rhodes sich holen in ein paar Wochen, ist doch auch in Ordnung.
Ja.
Ist doch. Aber ja, auf jeden Fall haben sie hier auch schon mal für eine Überraschung gesetzt und Überraschungen sind ja nicht immer schlecht.
Das wollte ich auch gerade sagen. Es war halt sehr überraschend und das war gut, weil du brauchst auch ab und zu eine Überraschung und gleichzeitig hast du eine emotionale, also nach der emotionalen Geschichte von Adam Cole hast du jetzt auch noch ein emotionales Ende des Titelmatches gehabt und das mit einer schönen Emotion sozusagen. Du hast eine traurige Emotion durch Adam Cole gehabt und hast eine schöne Emotion durch Dustin Rhodes reingebracht. Das hat das Ganze ein bisschen wieder ausgeglichen, ausgewogen. Deswegen, das war gut. Also es war richtig gut überlegt und muss ich sagen, ich ziehe meinen Hut. Da haben die echt gute Arbeit geleistet. Und wie du sagtest, es ist ja egal. Der kann ihn jetzt eine Woche halten oder zwei und dann holt Kyle Fletcher den schon wieder. Ist doch vollkommen egal, wie lange er jetzt den Titel hält. Weil der Titel ist nicht relevant. Und ja, deswegen, also Kyle Fletcher bräuchte den auch noch nicht mal unbedingt. Ne? Das ist es ja halt.
Nö, Kyle Fletcher nicht, aber Titel bräuchte Kyle Fletcher.
Ja.
Finde ich, weil, dass der mal irgendwie wieder eine Wertigkeit bekommt, jetzt wo ja die anderen beiden mit Kartide vereinigt wurden, könnte man das, die Wertigkeit ja nochmal steigern. Aber werden wir sehen.
Mal gucken. Ja.
Genau, auf jeden Fall an sich schöne Szenen, überraschend wunderbar. So, Match Nummer 4. Swerve Strickland und Will Ospreay gegen die Founding Fathers, die Young Bucks. Ah, da muss man ja schon mal. Da muss man erstmal bei den Entrances ansetzen, auf jeden Fall. Ja. Erstmal Will Ospreay wieder mit einem Assassin's Creed inspirierten Einzug. Danke für gar nichts. Ich finde das immer scheiße.
Also. Oh, das war auch so. Sorry, da muss ich ganz kurz mal rein, ne? Da muss ich mal kurz einen kleinen Rant loswerden. Ja, ich verstehe sein Assassin-Gimmick und so, ne? Das finde ich ja an sich ganz cool. Aber wenn er als erstes, bevor überhaupt irgendwas auftaucht, taucht dieses Assassin's Creed-Logo aus und dann siehst du von Ubisoft so nach dem Motto, ja, hier Assassin's Creed und die einzelnen Assassin's Creed-Teile da aufgezählt, aber natürlich nicht die neuesten, nämlich Shadows. Und Shadows ist ja nicht mal mehr so richtig hart aktuell. Ich meine, das Spiel ist jetzt ein paar Monate draußen, spielt doch eh keine Sau. Und dann haben sie das da und dann irgendwie haben die da so einen komischen Text und so weiter. Haben da irgendeine Truppe, eine Clownstruppe, die dann irgendwie da irgendwie so ein bisschen hin und her springt und so. Digga, das war einfach so kacke. Und ich dachte so, ihr habt das beim letzten Mal schon gemacht. Warum müsst ihr das jetzt nochmal machen? Ich hab's nicht verstanden. Absolut nicht. Für mich war das so richtig hart unnötig und ich dachte so, nee, einfach nein. Du kannst ja ein Assassin's Creed Gimmick haben, aber dann mach das halt bei einem neuen Spiel oder so. Aber hier hat das null gepasst, fand ich. Also, dann haben sie ja auch noch den Rabattcode. Da haben sie gesagt, ja, gibt's jetzt 25% Rabatt auf das Spiel. Als ob es dadurch nochmal gekauft werden würde. Nein, natürlich nicht. Meine Fresse. Keiner kauft mehr Assassin's Creed Spiele. Warum wohl? Boah. Nee, also ehrlich. Ja, seine Robo und so, alles cool. Ich kann ja auch verstehen, dass der die Spielereihe mag. Und an sich finde ich das ja nicht schlimm, wenn er da so ein Gimmick hat. Aber das Ganze drumherum, das hätte es halt nicht gebraucht. Gar nicht. Und danach geht's ja die Scheiße nochmal weiter. Dann ist ja. Dann kommt er da mit seinem eigentlich ganz coolen Entrance-Song und alles raus. Und dann hörst du jemanden singen und du dachtest, jetzt ist ja Swerve Strickland dran, aber da ist eine Sängerin und die singt random irgendein anderes Lied, was mit Swerve Strickland einfach null was zu tun hat. Und Swerve Strickland kommt auch nicht raus. Die singt da ihren Song, dann geht die von der Bühne und dann geht erst die Musik von Swerve Strickland an. Da dachte ich, habt ihr irgendwie gesoffen oder irgendwas Schlechtes geraucht oder so? Ich weiß es nicht.
Das hab ich auch nicht verstanden. War ich pisst. Das habe ich auch nicht verstanden. Erstmal muss ich dann diesen Crescent Seed Scheiße ertragen. Okay, dann, ne, wo dann Ospreys Musik kickte und er da raus, dann war auch okay, weil sein Song ist einfach ein Banger, so, das ist einfach geil. Und dann diesen Song dazwischen. Ain't Nobody, warum? Mach das doch zwischen Matches. Warum muss das zwischen dem Entrance von Will Ospreay und Smurfs sein? Und da, ich habe auch keinen Zusammenhang zwischen das und Smurfs Entrance gesehen.
Null.
Ne, Smurf kam dann klassisch raus, ganz normal mit Prinz Nala, alles gut. Ja, und dann kamen die Bucks. Sie haben das ja schon da beim Energy Arena Match gemacht. Das ist, der Ringsprecher hatte eine wundervolle Pergament, das er verlesen musste. Und dann kamen die Young Bucks wieder am Gründervater-Outfit raus mit dieser furchtbaren Musik. Und dann mussten wir uns dieses endlos lange Pergament anhören. Es war zum Kotzen. Aber deswegen halt auch irgendwie geil, weil es passt halt zu denen, weil sie einfach Arschgeigen sind.
Ja, also erstens, es passt zu denen und zweitens, das Gimmick finde ich ja irgendwie auch noch lustig, wie die dann quasi mit diesem Bühnenhebewagen da und darauf so ein Boot ist, so ein kleines Ruderboot quasi und die mit ihren Anzügen da wie Kapitäne da sitzen eigentlich, nicht wie Gründerväter sah das nicht aus, das sah wie Kapitäne aus und dann mit dem Fernrohr und dann gucken sie und so weiter. Das fand ich, und Will Ospreay die ganze Zeit, ey, mach mal hinne, ihr braucht so lange. Und so weiter, das hat so ein bisschen das ausgedrückt. Da dachte ich so, ja, da hätte es die andere nicht singen lassen. Übrigens, das war Jojo Offerman, das war die Witwe des verstorbenen Bray Wyatts, die das gesungen hat. Ist ja auch okay, aber wie du schon sagtest, das hättest du dazwischen gar nicht gebraucht. Und das war so richtig dumm, nur um es nochmal kurz erwähnt zu haben. Naja, und das Ding ist, wie gesagt, dann hast du eigentlich dieses komplett, es war nervig, weil es so lange gedauert hat, aber an sich war es einfach mega cool. Also das Gimmick hat schon was. Muss man einfach so sagen.
Ja, das ist halt zum Nerven da und das funktioniert, was das angeht, perfekt. Ja. Genau, da hatten wir jetzt das Match mit der Sonderregel, dass wenn Ospreay und Swerve gewinnen, dass die Young Bucks ihre EVP-Titel niederlegen müssen. Und sollten die Young Bucks gewinnen, dürfen die anderen beiden nicht ein Jahr lang mal mit dem World-Title antreten. Das gut. Reden wir jetzt nicht weiter drüber, wie sinnhaftig das alles ist. Egal, sie haben auf jeden Fall irgendwas gemacht, damit dieses Match eine Bewandtnis bekommt. Das ist ja an sich was Feines. Und das Match ging auch relativ classic los. Ja, es ging überraschend langsam los, wenn ich ehrlich bin. Ich habe gedacht, es knallt direkt ein bisschen mehr. Und dann hatten wir ja auch ziemlich zum Anfang auch eine endlos lange Heatphase gegen Will Ospreay. Uff, das war wirklich so Tag-Team-Standard. Ja, zwei Moves verpassen, taggen. Oh, Ospreay kommt nicht zu Swerve, schade. Das war, also der Anfang war halt so wirklich klassisches Tag-Team-Wrestling und das war irgendwie, weiß ich nicht, wirkte bei der Besetzung der Leute erstmal ein bisschen komisch auf mich. Das habe ich nicht erwartet. Oder hast du erwartet, dass das so classic losgeht?
Nee, überhaupt nicht, weil eigentlich hätte ich auch gedacht, dass das feuert direkt raus. Ich dachte auch eigentlich, ja, mach doch gleich einen Tornado-Tag. Also,
ja, das wäre geiler gewesen.
Hätte er hier einfach wunderbar auch gepasst. Von mir aus, ey, ganz ehrlich, bei deren Gimmick, die hätten sowieso eine Holzbar oder sowas machen müssen. Also, finde ich jetzt, hätte zu dem Gimmick ja auch ein bisschen gepasst oder so. Oder hätten selber irgendwas machen können, so nach dem Motto, ha, wir schlagen jetzt irgendwie mit dem Stuhl zu und wenn der Ringrichter was machen will, nee, wir bezahlen dich. Irgendwie sowas in der Richtung, weißt du? Irgendwie sowas, wir werden nicht disqualifiziert, nur die beiden werden disqualifiziert, damit das klar ist. Das hätten sie ja vorher mal sagen können oder so. Ich weiß nicht, sie hätten da so viel mehr draus machen können und ja, weiß ich nicht. Es ging da ein bisschen zu langsam los, aber danach hat es ja einfach Fahrt aufgenommen und das war der pure Abfuck. Also es war ein richtig geiles Match, also mega geil. Das Einzige, was mich genervt hat teilweise war, es war teilweise zu viel Ausgekicke aus den ganzen Sachen. Es ging noch, aber es war schon übel. Auch mit diesen ganzen EVP-Trigger, da gab es ja mehrere hintereinander. Und trotzdem Ospreay oder auch dann, wo sie dann Ospreay fast hatten mit dem zweiten EVP-Trigger. Und dann so, ja, der kickt doch noch mal raus, weil beim ersten Mal hat ihn Swerve Strickland gerettet. Und irgendwie hatte Ospreay Swerve Strickland erwischt, sodass der ein bisschen ausgenockt war. Und dann hat er aber nochmal ausgekickt aus diesem EVP-Trigger. Dann haben sie ihn in die Seile da eingespannt, sozusagen. Und haben ihn da so ein bisschen bearbeitet. Und dann kommt Swerve Strickland eingekrochen und kriecht da vor ihm, um die ganzen Tritte einzustecken. Er war schon geil inszeniert. Also kann man nicht meckern.
Nee, also ich sag mal so. Das, mit dem Match hatte ich persönlich zusammen mit dem Gauntlet am meisten Spaß. Also das hat so gescheppert, das Ding. Was die da rausgehauen haben, auch diese irrsinnige Kombo, wo sie wo die Young Bucks, Swerve und Will Ospreay jeweils einen Canadian Destroyer verpassen, die beiden stehen direkt auf, dann gibt's eine House Call und eine Hidden Blade und alle liegen tot am Boden. Wow! Also die haben da teilweise ein Tempo rausgescheppert und auch wirklich an Athletik, also das war wirklich top-notch, ne? Also, wow, das war crazy. Aber ja, gut, ich sehe das ähnlich wie du. Will Ospreay hat dann schon ein bisschen zu viel ausgekickt, weil da war es wirklich eine Sache, sag mal, ihr habt den TK-Driver verpasst, danach noch ein EVP-Trigger, der Typ kickt aus, zwei Übis, er kickt aus. Da hätte man dann einfach sagen sollen, keine Ahnung, kommt Swerve rein, rotzt einen weg und so, das kommt gar nicht zum Pin-Versuch. Aber das ist halt auch meckern auf ganz, 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 ganz hohem Niveau. Also das Ding war der Shit. Also das war unfassbar gut. Also wirklich, da kann man nur absolut höchsten Respekt machen. Das war ein Brett und man könnte ja mal erwähnen, am Ende gewinnen Swerve Strickland und Will Ospreay nach wieder einer wunderbaren Hidden Blade und House Call Kombination, die sie ja dann wirklich perfekt synchron da reinscheppern. Das musst du halt auch erstmal hinkriegen.
Also, das war insane, Alter. Das war wirklich insane. Haben sie an Matthew Jackson gemacht. Swerve hat ihn dann gepinnt und derzeit ist, glaube ich, Will Ospreay noch mal raus, um Nicholas da sozusagen vom Ring fernzuhalten, obwohl er auch schon ein bisschen ausgeschaltet war. Das Ding ist, ich weiß nicht, warum sie das gemacht haben. Ich hätte es interessanter andersrum gefunden mit den Siegern. Also um Gottes Willen, von mir aus sehr, sehr gerne, dass die jetzt so gewonnen haben. Das war alles insane. Das war ein absolut krasses Match. All good. Aber ich hätte es, glaube ich, andersrum spannender gefunden. Weil dann, was hätten denn Swerve Strickland und Will Ospreay gemacht? wenn sie jetzt ein Jahr lang nicht um den Titel antreten dürften? Wären sie vielleicht im Tag-Team geblieben? Wer weiß das? Also, weiß ich nicht. Hätte ich interessanter gefunden, ein Stück weit.
Das hatten wir ja auch schon zu Beginn des Matches, hatten wir das ja auch, als wir geguckt haben, wir auch darüber gesprochen, meinte ich auch, dass ich das auch spannend finden würde. Gut, okay, andererseits, vielleicht willst du jetzt endlich mal dieses EVP-Gimmick ablegen. Das kann ich auch durchaus nachvollziehen.
Ja, das
stimmt. Ne, sie nutzen das ja auch sehr, sehr seltsam, mal voll, mal gar nicht. Das ist immer ein bisschen sehr inkonsistent. Aber ja, ich hätte es auch interessant gefunden, wenn sie ein Jahr nicht im Titel antreten, könnte es eine Option geben, dass die beiden sich zerfleischen, das Swerve irgendwie durchdringt und sagt, fick dich, du Pennerwing, dir darf ich nicht im Titel antreten, weil die Stipulation hat ja Osprey vorgeschlagen. Oder dass sie sich natürlich auch sagen, die hätte sie ja auch ein bisschen Beschiss reinbauen können, ne? Dass sie da ein bisschen beschissen werden von den Young Bucks. Ist ja kein Thema. Oder man hätte halt auch mal, was du auch gesagt hast, sie machen Tag-Team und sagen, ey, pass mal auf, Jungs, wir dürfen jahrelang nicht um Titel antreten. Dann sorgen wir dafür, dass ihr ein Jahr lang euren scheiß Tag-Team-Titel auch nicht bekommt. Ne, hätte so machen können, wäre auch spannend gewesen, aber ganz ehrlich, auch so ist auch fein, ne? Also, das Match war so ein Brett.
Definitiv, also, das war krass und das Match danach hat es, glaube ich, dadurch auch deutlich schwerer.
Das Match danach ist also zumindest bei mir verreckt, weil nach diesem Match, ich meine, man darf euch nicht vergessen, wie spät war es da schon? 1 Uhr, 1.30 Uhr oder so, keine Ahnung, bei uns.
Ja, irgendwie sowas.
Und da kam das Women's Casino Gauntlet Match. Ganz ehrlich, nichts gegen die Damen, ne? Da sind auch wirklich, wirklich gute Leute bei, aber die Women's Division bei AEW ist so nicht aufgebaut zum Teil. Mir war das unglaublich egal, das Match. Und ich habe da auch wirklich nicht viel von mitbekommen. Ich erinnere mich an fast nichts, weil ich war nach dem Match davor so killed.
Ja, also. Das, was ich hier als gut sagen muss, ist, es gab ja einmal, kam an Nummer 5 Thekla raus, die aus Österreich kommt, also deutschsprachig ist. Die dann auch teilweise wie eine Spinne da rumgekrabbelt ist, also wie Bray Wyatt über Kopf das auch mal öfters gemacht hat. Und dann kam Julia Hart auch raus und die beiden haben teilweise Moves gemacht, so die gleichen, mit über ein Ringseil und so. Das war ganz nice, fand ich, ne? Also da hast du so gesehen, weiß ich nicht, die haben sich auch immer mal so angeschaut. Ich dachte so, oh, gibt's da vielleicht bald ein Tag-Team zusammen oder so? Ich weiß es ja nicht. Also könntest du locker machen.
Ja, ich meine, das war schon ein gutes Match. So brauch, ne? Auch eine Willow Nightingale hat da abgerissen. Gut, eine Ty Mello brauche ich grundsätzlich nie. Ich finde die furchtbar. Aber das ist meine persönliche. Mina Shirakawa war auch super.
Ja.
Aber wie gesagt, ist das Match ist verreckt daran, was davor passiert ist. Das war halt ein bisschen unglücklich gewählt.
Ja, wir können ja mal kurz sagen, Fina hat das Ding am Ende gewonnen. Insgesamt waren es 12 Damen. Und ja, dass Fina gewonnen hat, fand ich auch gut, weil gibt der Frau mal was. Die war lange Ring of Honor Champion.
Ist sie das nicht immer noch? Oder hat sie verloren am Freitag? Ich weiß es nicht genau. Nee, sie hat den Gürtel dabei. Nee. Sie ist immer noch.
Nee, sie hat verteidigt. Immer noch. Ja. Deswegen. Also deswegen weiß ich nicht. Ich finde, dann kann man ihr auch mal einen anderen Aufbau noch geben bei All Elite. Von daher macht das ruhig. Also all good. Können sie so machen.
Die Frau ist ja super. Also ich bin eh verstört darüber, dass die bei AEW jetzt die letzten Monate überhaupt das erste Mal bei Dynamite zu sehen war, die ist viel zu gut, um sie nur bei Ring of Honor zu haben.
Ist so. Ist
aber
so.
Gut, First World Problems, ne?
Ja, vor allen Dingen, wer sich fragt, so, wer ist denn Fina? Kennt man die? Ja, das ist die ehemalige Ember Moon von WWE. Also von daher, die war auch da schon nicht ganz so schlecht. Die haben nur nichts aus ihr gemacht, nachdem sie von NXT hochkam.
Ja, nichts nett ausgedrückt.
Ja.
Das war eine Katastrophe. Das war Verschwendung von Talent.
Ja, aber danach ging es wieder richtig hart nach vorne. Wir hatten danach das nächste Tag-Team-Match und diesmal um die Champion-Titel. Das war auch richtig geil, ne?
Genau, wir haben das Three-Way-Match um die Tag-Team-Titel, das Hurt Syndicate, natürlich mit MVP und MJF mit am Ring, gegen Jetspeed und die Patriarchy, Christian Cage und Nick Wayne. Und auch die mit Kip Sabian und Mazda Wayne. Wow, das, wenn wir mal drüber nachdenken, es standen einfach sehr viele Leute einfach so random am Ring rum.
Ja.
Und das Match hatte natürlich wieder meine Lieblingsregeln, dass immer nur zwei im Ring sind und man auch mit gegnerischen Teams taggen kann. Das finde ich ja immer ganz toll und wunderbar. Am Anfang waren wir uns ja gar nicht genau sicher, wie die Regeln sind, weil am Anfang haben sie sich einfach alle nur geprügelt, das Hurt Syndicate hat einfach alle zusammengeschlagen. Machen wir uns vor, die haben die erstmal komplett verprügelt, bis sie dann irgendwann im Ring gegangen sind und wir gesehen haben, ach Mensch, hier gibt es ja doch Regeln, interessant. Aber das war eine feine Nummer. Das war cool.
Ich muss, Ich muss sagen, eigentlich fand ich den Einzug nicht ganz so geil, weil die sind da mit den Rappern da rausgekommen, die auch den
We
Song gemacht haben.
Hurt people.
Oh Gott, ja.
We hurt people. Das sage ich jetzt die ganze Zeit, während du redest. Red einfach weiter.
Nein, also ganz ehrlich, das ist so, weiß ich nicht. Alles andere an dem Song, okay, ja, alles in Ordnung, ne? Dieses Gerappe von mir aus, bau das rein. Aber der Typ da, we hurt people, wie der das aber auch so rüberbringt, so, da dachte ich so, Digga, nein, mach das einfach mit einer bitte ein bisschen tiefere Stimme, okay? Das klingt ein bisschen, also das andere klingt einfach nur lächerlich. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde, das klingt einfach richtig lächerlich. So.
Ich finde den Song auch scheiße. Ne? Ich finde den Song auch kacke, aber es funktioniert ja beim Publikum, die machen ja mit.
Ja,
dann machst du viel richtig, das ist halt so.
Ja. Ja, aber natürlich einfache Machtdemonstration am Anfang. Ich dachte auch, ja, die rotzen jetzt alle auseinander. Und irgendwie hatte ich kurz die Hoffnung wirklich, ne, dass das Hurt Syndicate einfach alle auseinanderrotzt, dass vielleicht auch MJF einmal kurz den Vertrag MVP in die Hand drückt und sagt, hier, halt mal kurz, ich mach mal mit. Dann hätten die alle auseinandergenommen, zack, jemanden in den Ring, hätten dem Ringrichter gesagt, zack, hier, Pin, und dann Ende die Geschichte. Hätte ich ganz gut gefunden, einfach erstens Machtdemonstration, zweitens, du hast so viele Matches auf der Karte, mach ein Squash-Match, mach mindestens ein Squash-Match wenigstens mit drauf, damit die Leute einfach mal so ein schnelles Ding haben. Weil die anderen Matches waren alle ultra lang, mach doch ein kurzes Match mal. Nee, ja, haben sie nicht gemacht, das fand ich irgendwie doof. FTR, muss man auch sagen, die haben sich an das Kommentatorenpult gesetzt, die waren ja auch noch da sozusagen am Ring. Und da muss man auch sagen, zwischendurch ist dann irgendwann Lashley auf FTR auch losgegangen, weil er Cage da reingeworfen hat, sozusagen gegen die. Aber ja, an sich, ne, wie gesagt, an sich auch ganz geiles Match, aber wie du schon sagtest, diese dämliche Regel mit nur einer darf am Ring sein. Zwischendurch war da die Situation auch, Mike Bailey war am Ring oder Kevin Knight, einer von den beiden. Und Bobby Lashley hat den anderen vom Apron einfach runtergezogen, sich da hingestellt. Und er kam dann an und der konnte ja nicht mehr anders. Und dann so, ja, oh Kacke, du bist ja gar nicht mein Tag-Team-Partner. Egal, ich tag dich jetzt trotzdem ein, weil ich kann hier nicht weitermachen gerade. Also waren schon mal coole Moves dabei zwischendurch.
Ja, scheinbar ist auch egal, in welcher Ecke man steht. Ich hatte auch das Gefühl, dass wenn dein Team im Ring ist, einfach wechseln kannst, ohne zu taggen, weil das war ganz oft der Fall, auch bei Mike Bailey und auch bei Shelton Benjamin und Bobby Lashley. Es war sehr verwirrend regeltechnisch. Also ganz komisch.
Ja. Ja.
Und das genau. Irgendwann wurde, ich weiß gar nicht, was Shelton Benjamin mit irgendwas geplättet, dann kam mir MVP auf den Apron und hat ja dadurch im Endeffekt auch dafür gesorgt, dass wäre möglicherweise durchgegangen, hat man uns jedenfalls so verkauft.
Mhm.
Ja, und am Ende ganz stumpf, Lashley, Spear an Christian Cage, 1, 2, 3, Hurt Syndicate verteidigt. Die Gegner sahen gut aus, aber am Ende hat das Hurt Syndicate schon klar gemacht, wer hier der Chef ist. Ja. Aber es war eine coole Nummer, das Match war cooler, als ich erwartet habe. Ich weiß ehrlich gesagt, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich Christian Cage und Nick Wayne in diesem Match theoretisch gebraucht hätte. Ich glaube, nur mit den anderen beiden wäre geiler gewesen. Aber ich will mich nicht beschweren, das war ein sehr, sehr feines Tag-Team-Match.
Ja.
Und von daher, das Hurt Syndicate hat wieder People gehurtet. So, genug davon. Ja. ist dann von dann gezogen. Und ja, dann ist etwas passiert, was ich ja tatsächlich schon ein bisschen vorausgesagt habe.
Ja, du hast es predicted direkt davor. Ja.
Genau, FDR kommen in den Ring und Nick Wayne und so wollen dann, weil die haben so getan, als würden sie Christian Cage angreifen wollen. Nick Wayne, Kip Sabian stellen sich dann davor, um den Vater zu verteidigen. Und ja, dann steht Christian Cage auf, stellt sich auch davor, diskutiert mit der FDA, dann wollen sie gehen. Christian Cage geht aus dem Ring, Nick Wayne zieht ihn rein, verpasst den Killswitch und wir haben den Turn gegen Christian Cage. Und FDA findet das alles dezent unterhaltsam. Das wirkte so fast so ein bisschen, oh Mensch, ja, wir wussten davon, ist okay. Ja, und dann wird erstmal Christian Cage komplett vermopst, aber völlig. Und als sie ihn da mit einem Concerto hinrichten wollen, ertönt eine Musik, Cope ist wieder da, kommt mit seinem Nagelschläger-Spike raus, feiert seinen kompletten Entrance, inklusive Pyro und allem, was ich unfassbar dämlich finde. Da liegt der Typ, den du helfen willst, und du kommst raus, feierst erstmal deinen Entrance, lässt Pyro machen. Also Entschuldigung, das ist denn, da denke ich mir auch, das ist kompletter Schwachsinn so. Warum tust du das?
Die haben im Ring auch nichts gemacht. Die hätten locker das Concerto durchziehen können, hätten das auch ein paar Mal machen können in der Theorie, keine Ahnung. Aber die Musik ertönt, oh, jetzt müssen wir erstmal innehalten und gucken, was da passiert. Ja,
ja gut, ach, das ist ja immer Entrance am Wrestling.
Von Edge. Ja, Mensch, also von Adam Copeland, ne? Aber der, oh ja, ja, wow, cool. Oh, das Feuerwerk, richtig nice, ey. Boah, Alter, ja, lass mal gucken, ey. Ist doch egal, den Typen, den wir verprügeln wollten, juckt uns nicht mehr, alles gut. Naja, und wie du sagtest, er feiert sich da und ungefähr nach 5 Minuten kommt er dann auch endlich mal am Ring an, also übertrieben gesagt, ne? Ja, und schlägt ihn natürlich mit Spike in die Flucht und ja, dann gibt's noch mal bisschen Kloppe, vor allen Dingen gegen, wie hieß er noch mal hier?
Kip Sabian,
genau, der hat noch mal ordentlich einen gefressen. Ja. Und dann sind die davon dann gezogen und dann sagt, dann ist ja dieser spannende Moment. Adam Copeland vor Christian. Und jetzt ist die Frage, schlägt er mit Spike zu oder was macht er? Nein, er wirft Spike weg, hilft ihn auf, aber das Einzige, was er macht, ist, er sagt zu ihm, go find yourself und geht dann aus dem Ring raus. Und das war's. FTR stand da noch im Publikum quasi. Die hatten sich einfach nur über die Absperrung verpisst und dann das Ganze zugeguckt. Und die haben ihn noch zwischendurch gerufen, mach nicht denselben Fehler wie vor ein paar Monaten.
Genau.
Ja. Also,
ja. Tja. War jetzt ja abzusehen, dass das irgendwann passieren wird. Deswegen war es auch so voraussehbar. Und machen wir nichts vor, das wird jetzt ein bisschen hin und her geben. Wir kriegen noch mal dann Cope und Cage und die gehen dann gegen FTA. Alles gut, kannst du machen. Die beiden nochmal als Tag-Team sehen. Ich meine, das haben wir alle erwartet, als Copeland da rübergekommen ist zur Ivy. Daher ist doch in Ordnung, kann man so machen.
Ja.
Gut, klar, ja, dass die anderen aus sind wie Trottel, dass sie da zu viert stehen und er sie alle alleine verdreht. Ja, geschenkt.
Ja, definitiv. Aber es ist in Ordnung gewesen und am Ende des Tages, wie gesagt, ganz gutes Match und vor allen Dingen auch ein gutes Segment. So, von daher, alle sind glücklich. Ich sag mir, gut, dass andauernd irgendwie ein Adam Copeland oder Edge, wie man ihn jetzt auch nennen will, ständig bei diesen Promotions dann zurückkehrt. Also bei den Dingern. Und er eigentlich nie was macht, außer er hat einmal kurz sein Entrance und fertig. Boah, weiß ich nicht. Also gefühlt, der kehrt ja gefühlt bei jeder Großveranstaltung kehrt er ja zurück. So. Also weiß ich nicht. Brauche ich das? Tja. Nö. Gib mir doch einfach mal ein Match mit ihm. Wie wär's damit? Ich will ja auch mal was sehen und nicht nur immer, oh ja, ich war verletzt, jetzt komme ich wieder. Ich gebe mein Comeback. Yeah.
Das ist halt sein Gimmick. Ich bin weg und bin wieder da. Es ist doch, es war auch bei der WWE den letzten Mal auch so.
Das war immer das Gleiche. Ich bin wieder da. Jetzt will ich den Judgment Day verprügeln. Aber das hast du schon die letzten 3 Male gemacht, als du jedes Mal wieder da warst. Ja, ich weiß. Ich habe ihn auch gegründet. Und deswegen mache ich jetzt weiter damit. Das war richtig gutes Storytelling, nicht? AWWE.
Das war schlimm, ja. Das möchte ich gerne verdrängen. Wenn ich noch einmal Finn Bella gegen Edge sehe, drehe ich durch.
Oh Gott, ja. Nein.
Okay. Aber nein, oh, das hier konntest du alles so machen. Hey, warum nicht nochmal einen kleinen Fun-Run mit Cope und Cage?
Ja,
ich glaube, das werden die beiden sich auch gewünscht haben, also von daher.
Ja, The Brood die Patriarchy.
Ja, und die Patriarchy war jetzt auch langsam auserzählt. Machen wir uns nichts vor.
Ja, von daher alles richtig gemacht. Also ist ja auch vollkommen in Ordnung. Deswegen, ich habe dir ja von Anfang an auch recht gegeben, ja, den Turn würde ich jetzt auch fühlen und so. Ja, von daher alles in Ordnung, ne? Also ohne Luchasaurus macht das auch keinen Sinn mehr.
Ja, ich bin jetzt aber gespannt, was dann jetzt ohne Christian Cage, aber Nick Wayne und so, ob die dann jetzt auch wirklich mal was reißen. Ich meine, ey, Nick Wayne ist Television Champion bei Ring of Honor, alles gut.
Mhm.
Oder ob die jetzt, keine Ahnung, in der Ring of Honor Suppe verschwinden. Ich bin gespannt, was da passiert, auf jeden Fall. Ich erwarte nicht allzu viel, weil ich ja auch ganz ehrlich bin.
Ist doch klar, eine Liebesstory zwischen Nick Wayne und Cap Sabian ist doch wohl klar, was jetzt kommt. Da kommt dasselbe, weißt du, und dann die Mutter macht so auf Model-mäßig, so wie Marseille und
Monsoir.
Monsoir.
Ja, die hängen ja auch kein Battle of Honor rum. Da könntest du ja einfach, einfach ein Modenschau-Battle machen, wo das Publikum ja da per Lautstärke applaudiert, wer gewinnt. Klingt fantastisch, nehme ich.
Ja, oder? Wir hatten ja auch schon ein Dance-Battle, den haben wir gar nicht erwähnt. Wir hatten zwischendurch auch mal ein Dance-Battle irgendwie in einem Match, aber ich weiß nicht mehr, in welchem Match das war.
Das war das TNT-Title-Match mit Daniel Garcia und Sammy Guevara.
Ja, genau, richtig. So, deswegen, da hatten wir auch ein Dance-Battle zwischendurch. Also, warum nicht? Also von mir aus, mach das. Ich bin happy damit. Ist okay. Lass die von mir aus auch bei Ring of Honor. Ich brauch die nicht bei All Elite.
Ja. Das ist.
Ja, ist er. Ne? Also Nick Wayne und Kip Sabian, nichts gegen die, aber die brauche ich halt auch nicht bei All Elite. Also von daher, die geben mir nichts. Die sind für mich zu uninteressant. Auch nach dem Turn jetzt so, keine Ahnung.
Vielleicht kriegen sie jetzt ja interessant. Ich bin gespannt auf jeden Fall.
Ja, mal gucken. Können ja sich mit FTR zusammentun.
Sind sie von einer Vaterfigur zu zwei Vaterfiguren? Das wäre natürlich ein Upgrade.
Ja, siehst du. Also mal gucken, was sie draus machen.
Ja, ich vermute nicht viel, aber ich lasse mich gerne positiv überraschen.
Ja.
So, dann kommt natürlich unser Highlight des gesamten Abends. Wir haben den ganzen Abend schon immer CEO gegrölt. Das war unser Match. Timeless Tony Storm gegen CEO Mercedes Moné. Ich sag's, wie es ist. Ich bin kein Fan von beiden. Das hat mich echt nicht gejuckt.
Also, ich sag dir jetzt mal, wie es wirklich ist.
CEO.
Komische Tuse da, Mercedes Moné, hat einen langen Umhang getragen, wo sie irgendwie alle Damen drauf hatte, die besiegt wurden von ihr. Keine Ahnung, die fällt sich auch für die Größte und gewinnt ja nur alle Titel hintereinander. Da denke ich mir so, wer ist so dumm und gibt dir noch einen Titel? Ganz ehrlich, ey, diese Frau hat das nicht verdient. Also, ja, sie ist nicht die Schlechteste, die Allerschlechteste, aber also sie ist weit entfernt davon, einer der Besten zu sein, die es gibt. Also, jede Dame bei NXT würde die locker auseinandernehmen. Locker. Also, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, gut,
so weit würde ich jetzt nicht. Aber Mercedes Moné ist schon eine gute Wrestlerin und die hat halt auch hat einen gewissen Look, die hat eine Ausstrahlung, das kann man ihr ja nicht wegnehmen. Und die Frau kann ja auch reden. Aber ich
genau.
Mag sie auch nicht. Also sie kann schon was, aber sie kommt bei mir auch null an.
Sie ist halt wie Bailey.
Sie ist besser als Bailey.
Weiß ich nicht.
Doch, sie ist besser. Die ist besser als Bailey, auf jeden Fall.
Würde ich mich echt drüber streiten, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall, wir haben ja mit Marcel Grüße gehen raus geguckt. Der war so fertig und der hatte so keinen Bock da drauf. Und ich habe von Anfang gesagt, wenn dieses Match kommt, dann hole ich meine Nähnadel raus, um mein Handtuch, da musste ich so einen Handtuchhalter dran nähen. Und den habe ich dann genäht. Ich habe da schön gesessen also und das genäht, weil mich das Match null gejuckt hat. Weil ich mag Mercedes Moné gar nicht, ich brauche die nicht, ich muss die nicht sehen. Und ganz ehrlich, Timeless Toni Storm, ich war froh, dass die den Titel los war gegen Mariah May. Und jetzt hat sie schon wieder die ganze Zeit diesen Titel und hält den jetzt schon ewig. Brauche ich nicht. Brauche ich echt nicht, weiß ich nicht. Und deswegen war es mir von Anfang an auch scheißegal, wer da gewinnt. Und ich habe dieses ganze Match nicht gebraucht. Aber wenn es hätte jemand gewinnen dürfen, dann auf jeden Fall eher Toni Storm anstatt Mercedes Moné. Und das war ja Gott sei Dank auch der Fall. Aber ich war einfach froh, dass ich in der Zeit nähen konnte. Bin ich ehrlich. Bin kein bin kein Freund davon, aber irgendwas musste ich machen.
Ja, ich kann mit dem Match auch nichts anfangen. Ich kann mit Mercedes nichts anfangen. Ich kann mit diesem Timeless-Gimmick schon mal gar nichts anfangen. Das war eine Zeit lang ganz lustig. Aber das ist für mich ist das auch komplett ausgelutscht. Ich brauche das auch gar nicht mehr. Und ist die einzige Hoffnung, die ich für da. Also, rein wrestlerisch war das ein gutes Match, ne? Brauchen wir nicht sagen. Toni Storm hat das gewonnen nach dem Storm Zero vom zweiten Teil. Alles gut. Das Problem ist einfach nur, wenn du beide Akteure dich nicht jucken, dann kann das Match. Dann guckst du das Match und ja. Ist halt da so, ne? Es ist dann halt einem auch völlig egal. Gut, ist eine Geschmackssache. Es gibt bestimmt auch Leute, die für die war das Highlight des Abends. Sei euch gegönnt. Mir war es halt einfach egal. Ich hatte die minimal Hoffnung, dass wir vielleicht Essina sehen, dass sie uns dann wenigstens davon erlöst. Haben wir auch nicht bekommen. Habe ich auch nicht wirklich dran geglaubt.
Nee.
Ich sag dir das, die löst das Ding dann bestimmt auf den TBS-Titel von Mercedes Moné ein oder so. Ein Quatsch. Ist ja auch egal.
Bitte nicht, also das braucht man ja auch nicht machen. Sie kann es gegen Toni Storm gerne machen und sie kann dann den Titel auch halten. Aber eigentlich, Ich finde es ja gut, wenn sie es wie bei Money in the Bank, hast du den Vertrag schon, aber dann mach's halt auch schlau und nicht wie du sagtest, wie bei Money in the Bank, wo sie teilweise am selben Abend eincashen. Also das kannst du aber auch mal machen, um ein bisschen Abwechslung zu bringen. Ich hätte es allerdings, fand ich es gut, dass sie es nicht gemacht hat, einfach aus der Sache, ey, MJF hat er auch gewonnen, sogar ganz früh am Abend. Wer weiß, ob der nicht vielleicht eincasht. Und das hat so die Spannung oben gehalten. Was passiert im allerletzten Match? Und deswegen fand ich es gut, dass sie das nicht eingebaut haben. Aber dass sie den demnächst ein, vielleicht schon bei All Out oder so, könnte ja sein. Also von mir aus kann sie das beim nächsten Mal gerne machen. Sie kann den sehr gerne zeitnah einlösen. Dagegen habe ich nichts.
Ja, es war auch super unwahrscheinlich, dass sie es tun, weil Toni Storm gegen Mercedes Moni ist nun mal das größte Match aktuell, was sie in der Women's Division aufstellen können. Das haben sie hier getan. Und das willst du am Ende dann auch nicht überschatten lassen von einem Cash-In. Das kann ich total verstehen, deswegen habe ich es auch nicht wirklich geglaubt, aber so ein bisschen. Aber gut, ist halt nicht mein Match. Kann man nichts machen.
War das nächste Match denn dein Match?
Ja, das fand ich schon wesentlich besser. Das IW Unified Championship, by the way, was für ein beschissener Name. Aber gut, das ist immer noch besser, als ob wir den Continental und den International Title haben. Aber eine Frage vorweg. Den Continental Title gewinnt man ja bei diesem Continental Classic. Da muss der ja auch jedes Jahr verteidigt werden. Jetzt ist der Unified Title. Ist dann jetzt auch der Unified Title? Wird der jetzt auch beim Continental Classic verteidigt, weil der Continental Classic in diesem Titel drin ist? Oder mache ich mir viel zu viele Gedanken und es interessiert eh kein Schwein, was letzteres vermutlich richtig ist.
Ja, ich glaube, letzteres ist richtig, aber ich könnte mir jetzt vorstellen, dass International und Continental-Titel irgendwie vereint ist,
Er
dass du
ist
die
ja.
jederzeit verteidigen musst. Definitiv.
Ja, die
Aber bei dem
Kontinente muss
Turnier.
er ja so ja auch verteidigen, aber halt in
Ja.
diesem Turnier stand ja auch immer auf dem Spiel, ob du wolltest oder nicht.
100%ig, das glaube ich, wird weiterhin so sein.
Ist auch okay. Das Continental Classic ist immer eigentlich ganz nettes Turnier.
Ja, du kannst auch ein International Classic jetzt machen und dann nimmst du einfach noch viel mehr Leute aus verschiedenen anderen Promotions von der ganzen Welt dazu und lässt das auch an verschiedenen Orten in der Welt stattfinden. Wie wäre es denn damit?
IW hat schon zwei große Turniere im Jahr. Ich glaube, das reicht. Sie haben das einmal das Continental Classic und das Own Heart Foundation, wie das Ding, glaube ich, heißt.
Ja,
Ich glaube,
aber
das
deswegen
reicht.
sage ich ja, lass das Continental sein und dafür machst du International draus. Das meine ich ja damit.
Ja, gut, aber ja, kann man, ja, ist ja. Aber
Ist
der war doch auch.
egal, aber Fakt ist zumindest, das Match war durchaus interessant, weil wir haben Okada, den du ja nicht ganz so geil findest, und Kenny Omega, der einfach einer der besten Wrestler der Welt ist. So.
Ja,
Und
definitiv.
dann haben wir noch Don Callis, der sich als Kommentatorenpult gesetzt hat. Und natürlich, es war auch noch so, Kenny Omega wurde von Kota Ibushi begleitet. Das heißt, der hatte eine kleine Absicherung dabei, weil man weiß ja nie, ob die Don Callis-Familie mit eingreift. Also es war von Anfang an sehr gut gemacht. Und ja, das Einzige, was ich, das ich krass fand, noch, da war der Entrance von Kenny Omega, der hatte irgendwie eine ganz andere Musik, ne? Als sonst.
Oh, hatte er da eine andere Musik? Ich bin mir sicher, ich
Das
finde generell.
kam so.
Das kann sein.
Also,
Ich habe aber jetzt
ja.
tatsächlich schon relativ lange, ich gucke mich ja,
Ich
es
auch
geht mich
nicht.
ja meistens mehr durch Dynamite durch, da gucke ich mir nicht unbedingt Entrances an, immer. Aber mir ist noch nie eine Kenny Omega, ich weiß, ist auch egal, ob das eine andere Musik war oder nicht, kann sein. Ich fand
Naja.
generell, dass beim Wrestling aktuell ist es so, Musik ist vollkommen austauschbar meistens.
Ja, meistens schon. Aber sie haben so ein Special Entrance gemacht, weil da so ein Chor war. So Chorknaben in Rom haben da gesungen und dann war so ein ganz großes Omega aufgebaut und da ist er dann durchgegangen quasi.
Ja, das
War
haben sie auch
ganz
noch
nice.
angezündet. Das sah schon cool aus. Also klar,
Ja.
ich meine, du hast ja auch gehört, Kenny Omega ist halt ein fucking Star, ne? Das brauchen wir ja nicht diskutieren drüber.
Deswegen dachte ich eigentlich vor dem Match so, okay, das wird auch Kenny Omega gewinnen. War
Da
ich
war ich
eigentlich
auch
von
absolut
zu
war ich auch
überzeugt.
komplett überzeugt von.
Ja. Wie ist es denn wirklich gelaufen? Erzähl doch mal.
Wie ist es denn wirklich gelaufen? Also erstmal ging es, wie es ein Okada-Match so üblich ist, es ging ziemlich langsam und methodisch seinerseits los. Und hat da Kenny Omega auch erstmal ein bisschen bearbeitet. Aber Kenny Omega ist halt auch immer wieder zurückgekommen. Und je länger das Match ging, desto mehr Tempo hat das aufgenommen. Und desto geiler wurde das auch. Also muss man sagen, Okada sagt man ja gerne mal, der Wrestler auf 50%, seit er bei AEW ist. Kann man so sagen. Hier fand ich, hat er schon deutlich mehr gezeigt, warum man den verpflichtet hat. Hier sah er deutlich besser aus. Hat natürlich auch mit Kenny Omega erstmal einen unglaublich guten Gegner. Die beiden haben ja auch damals bei New Japan absolute Klassiker abgehalten. Daran kommt das qualitativ natürlich nicht ran, weil sie auch beide älter geworden sind. Aber im Großen und Ganzen, man hat gesehen, dass die beiden sich super gut kennen. Wir haben da Kontersequenzen gesehen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Kenny Omega hat den 5V-Trigger an die Fresse gehauen, wenn ich mich nicht verzählt habe. Vielleicht waren es auch 10, niemand weiß das so genau. Immer wieder Rainmaker-Ansatz, immer wieder Konter. Auch diese Dropkicks von Okada, muss man auch sagen, wie hoch der Typ einen Dropkick springen kann, ist absolut beeindruckend. Die sahen auch alle picture-perfect aus. Das war schon ein geiles Match. Muss ich sagen, oder fandest du das kacke?
Nee, das fand ich eigentlich auch ziemlich nice. Also, wobei ich sagen muss halt, das ist so ein bisschen so das Ding am Ende gewesen, dieses ganze ständige Auskicken hat mich ein bisschen genervt, ne? Das war so ein Müh zu viel, weil das sagte ich ja schon bei Will Ospreay und so, da gab es übrigens auch diese krassen Kontersequenzen, also die haben sich da auch übelst gekontert und du wusstest gar nicht mehr, wer hat jetzt welchen Move da angebracht, das war auch echt geil. Aber so war das hier auch in diesem Match, also die waren sich sehr ähnlich, die Matches so ein bisschen in der Richtung, aber ja, es gab da irgendwie ein V-Trigger nach dem anderen, irgendwie hier Finisher, bla bla bla, und ständig diese Kickouts, das war echt ein bisschen übel. Also ich weiß nicht, ich glaube, Kenny Omega ist, glaube ich, zweimal aus dem Rainmaker rausgekickt mindestens. Oder so. Da dachte ich, boah, Alter, muss das? Und ja, an sich, irgendwann zeigt er dann den One-Winged Angel endlich. Und da dachte man, jo, jetzt ist durch. Weil so langsam wäre es auch Zeit gewesen, weil dieses Match ging einfach 30 fucking Minuten. Das geht einfach alles viel zu lang. Also ganz ehrlich, das Match hätte auch mit 20 Minuten vollkommen gereicht. Naja, und dann kam aber Don Callis und zog den Ringrichter raus. Und ich dachte, oh nee, Alter, nicht noch länger. Das war so nervig, weißt du? Wo man dann dachte, jetzt lass sie doch einfach endlich mal diese Finish-Phase. Zwischendurch gab es ja auch noch Eingriffe. Da war ja irgendwie Rocky Romero, der wurde dann von Kota Ibushi irgendwie verhindert. Alles gut. Aber ich weiß nicht. Don Callis hat sich natürlich wieder übelst gefeiert dafür, definitiv, ist ja auch klar, aber
Der Don Callis hat ja auch zwischendurch noch, wo Kenny Omega da in der Nähe des der Timekeeper-Area war, hat er ja auch auf Kenny Omega noch eingeschlagen. Ist auch sehr lustig aus. Ich glaube, also mir ging das am Ende auch zu lang, aber ich glaube, das lag nicht an dem Match, das lag einfach daran, dass die Show zu diesem Zeitpunkt schon über 5 fucking Stunden lief.
Ja.
So, ich glaube, das ist das größere Problem daran gewesen und nicht das Match, weil das Match war wunderbar.
Ja, definitiv. Aber das meine ich ja auch damit. Also, das Match an sich war gut, aber du hättest es kürzer machen können, weil einfach die Gesamtshow schon zu lang ist. Und das Ding ist, wie gesagt, du hast da ein 30-Minuten-Match. Du hattest davor, die beiden Frauen hatten auch 25 Minuten. Da denkst du dir so, holy crap, es reicht auch irgendwann mal. Weil das ist das, was ich vorhin meinte mit dem Tag-Team-Titel-Match. Da hättest du einfach ein Squash-Match machen draus können. Stattdessen ging das auch 18 oder 19 Minuten lang. Da hast du auch super viel Zeit für gebraucht. Und das meine ich. Du willst alle Leute in Szene setzen. Aber dann sei doch einfach bei Event wie All-In. Das ist quasi dasselbe wie bei WWE quasi die WrestleMania ist. Dann mach das doch auf 2 Tage. Mach es auf 2 Tage. Bring von mir aus noch 1-2 Matches mehr auf die Card, splitte die Card in die Mitte und dann ist gut. Dann machst du 6 Matches irgendwie und dann ist gut. Aber an einem Tag so viele Matches hintereinander. Du bist irgendwann als Zuschauer auch nur noch geschlaucht davon. Ganz zu sprechen von den ganzen Leuten, die daran teilnehmen.
Ja, ganz besonders dann halt, sag mal, für uns in Deutschland. Ich meine, wir hatten auch Glück, dass es um 21 Uhr losging. Wenn das normalerweise so um 1, 2 ist, hätten wir es auch niemals auf die Idee kommen, das live zu gucken, um Gottes Willen.
Nee. Dann hätten wir uns
aber das knallt bei uns dann natürlich nochmal anders, als wenn du dann natürlich da in den USA das guckst um 15 Uhr, ist dann nochmal ein bisschen chilliger.
Ja.
Aber ja, das war halt ich meine ganz ehrlich, das kann man ja ganz kurz mal erwähnen, ey, Die letzten waren immer so um die 4 Stunden. Das Ding hier ging fast 6 Stunden. Das ging 5 Stunden 57. Und es ist halt dann für so ein Match wirklich schade. Ich meine, das ist ein Dream-Match, worauf die Leute seit Ewigkeiten warten. Und dann wird es da so... Ja, das heißt nicht so, aber dann ist das halt einfach... Das ist man da so durch, wenn man das sieht. Ach, man könnte übrigens mal erwähnen, dass Okada gewonnen hat. Überraschenderweise.
Ja, ja, am Ende gewinnt Okada das Ding, genau. Weil, wie gesagt, na, nach dem One-Ring-Angel wurde ja... hat Don Callis den Ringrichter rausgezogen. Und dann hatte natürlich irgendwie Okada nochmal Zeit, den Rainmaker und alles zu zeigen. Und dann ging das durch. Finde ich auch irgendwie, es ist in Ordnung, aber ich hätte mir Omega als Champion eher gewünscht. Aber ja, wie du sagtest, na, am Ende des Tages, das Ding hättest du als Opener bringen können, meiner Meinung nach. Du hast nämlich, und das haben sie zwischendurch auch gesagt, ja, das ist der Triple Main Event für All Elite Women's World Championship. Dann die Titelvereinigung und dann noch halt den All Elite World Champion der Männer. Hättest du nicht gebraucht. Also warum Triple Main Event, das verstehe ich nicht. Dann nimm doch eins dieser Matches und setz es ganz am Anfang hin, weil das Trios-Match ist auch ein schlechter Opener an sich. Weil du brauchst einen Banger als Opener und du brauchst einen Banger als Closer und dazwischen ballerst du alles andere raus. Das heißt, hättest du hier Omega gegen Okada gebracht, ganz am Anfang für 30 Minuten, wäre ich völlig fein mit gewesen. Aber nicht um die Uhrzeit an der Stelle jetzt noch.
Ja, das hätte ich bin auch mal, und du hättest viel eher als Opener setzen können, als das Trios-Match. Ja. So. Generell wäre es vielleicht auch gar nicht so verkehrt gewesen, zum Beispiel jetzt zu sagen, komm, letztes Match. Ich meine, sie wollten jetzt ein Triple-Main-Event machen, das kann ich auch verstehen. Ne? Du willst diese 3 Matches gleichwertig darstellen, offiziell, ist okay.
Aber ist es am Ende nicht.
Diese, also, eine Länge von dieser Show, diese Länge, dass du davor irgendwie nochmal runterkommst. Dann mach da von mir aus eine Musik-Eck oder mach davor ein anderes Match, was nicht so wichtig ist. Ne? Aber mach irgendwas zum Runterkommen. Wir sind dann jetzt von diesem Geficke direkt in das Deathmatch gegangen und darf dann wirklich nochmal aufrecht hinsetzen. Das will ich jetzt sehen. Das war wirklich schwierig.
Ja, vor allen Dingen Marcel ist ja zwischendurch fast weggeknackt an der Seite. Also das, obwohl er sich so auf das Match gefreut hat. Aber deswegen, ich sag auch, du kannst ein Triple Main Event, du kannst es so nennen, aber es ist es am Ende nicht. Weil das Main Event ist das Main Event. Das Match, jo, was am Ende ist, ist das Match, was gewertet wird als Main Event. Und das ist das, was der größte Banger des Abends ist. Also es ist nicht alles gleichwertig. Das kann mir keiner erzählen. Und deswegen sage ich ja, teils auf 2 Tage auf. Dann kannst du 2 Main Event Matches machen. Und du kannst 2 Banger-Opener machen und schon hast du 4 gleichwertige Matches in dem Sinne. Weil wenn du einen Banger-Opener hast, das ist genauso wie ein Banger-Closer, absolut insane gut. Das kannst du machen, das macht die WWE auch andauernd. Wenn die irgendwelche Events machen, machen sie auch immer einen Banger am Anfang und einen Banger zum Schluss. Und das ist auch genauso richtig. Das brauchst du auch. Und wie gesagt, wenn du 9 Matches hast, dann ist es zu lang für eine Veranstaltung. Das ist einfach so.
Ja, Booking einmal eins, ne? Ja, entweder, was du sagst, machst auf 2 Tage oder streich halt einfach 3 Matches.
Genau.
So, dann gehen wir hier mit 4, 4,5 Stunden raus für die große Show des Jahres. Völlig in Ordnung. Wunderbar.
Ja.
Sag ich immer noch, dass das ganz schön lange ist, aber es ist eine wesentlich erträglichere Länge.
Ja, es ist so. Und du darfst ja nicht vergessen, wir sitzen zu Hause auf der Couch und sind einfach nur fertig vom Zusehen. Ich will gar nicht wissen, wie es den Leuten in der Halle geht, die teilweise da sitzen oder stehen müssen die ganze Zeit. Dann die ganzen Wrestler, die ganzen Kommentatoren, die auch die ganze Zeit dabei sind. Holy crap, das ist doch für alle Leute eine Anstrengung. Nicht umsonst finden die ja erst den Replay-Knopf ab Match 4. Weil vorher haben sie kein Geld, den Leuten, der den Knopf bedient, zu bezahlen. Weil der sagt auch, meine Arbeitszeit beginnt erst dann, weil wenn ich die ersten 3 Matches noch zu... das kann ich nicht, das ist zu viel Arbeit für mich. Das ist meine Theorie.
Ich denke, ja, Schichtwechsel, ne? Nee, sorry, in der ersten Schicht weiß es halt nicht, wie das geht. Das kannst du haben. Ja. Aber gut, ich meine ganz ehrlich, nochmal ganz kurz zu, ich bin auch mit Okada als Sieger fein. Warum denn nicht jetzt mit Don Callis an der Seite? Könnte er auch interessanter werden, weil er jetzt ein vernünftiges Sprachrohr hat. Etwas, was er vorher, ja, ganz ehrlich, das mit der Elite, das war, weiß ich nicht, was das sollte rückwirkend betrachtet. Von daher, warum denn nicht? Oh, dann lass Okada ein Badass-Fucker da sein. Gerne. Ja. Nehme ich auch.
Ist okay. Aber dann lass mal zum Main-Event kommen, weil wir reden echt schon lang, glaube ich, über das Event.
Es geht also, wir sind etwas über eine Stunde, also das haben wir auch schon länger geschafft. Ja, genau. Final Match, IWGP Championship, Texas Deathmatch, Hangman Adam Page gegen Jon Moxley. Glückwunsch.
Ja, Glückwunsch. Zu wem?
Warum? Beide natürlich mit einem kleinen Special Entrance. Alles cool. Und das Match ging dann aber erstmal, also ich hätte eigentlich gedacht, dass die sich auch komplett gleich massakrieren. Aber am Anfang haben sie tatsächlich mit ein bisschen Wrestling angefangen, was ich gar ich hab nicht erwartet, dass wir nur einen Wrestling-Move sehen, abgesehen von Finishern. Und ja, das Match ging ja dann so richtig los, als Adam Page Jon Moxley mal dezent mit einer Gabel aufgemacht hat. Was heißt aufgemacht? Der hat ihm einfach in den Kopf gestochen, dann bis er geblutet hat. Da hast du gedacht, oh, okay, Match ist eröffnet. Alles davor war nur Vorgeplänkel.
Ja, gut, okay. Aber jetzt sind wir mal ehrlich, das hat 2,5 Minuten gedauert, bis wir an der Stelle waren. Und davor hatte Jon Moxley selber schon eine Gabel gezückt. Also das ging schon ganz gut los. Aber wie du schon sagtest, man hat es von Anfang an eigentlich brutaler erwartet. Die sind erstmal so ganz normal wrestlingmäßig unterwegs gewesen. Dann hatte Jon Moxley eine Gabel gezückt. Dann konnte Adam Page irgendwie, hat sich da aus der Ringecke befreit, hat dann selber sich eine Gabel geschnappt und hat dann ihn aufgepiekst. So, dann hat sich Jon Moxley auch gleich wieder mit der Gabel auch revanchiert und dann mit einem Stacheldraht. Geil. Also, weiß ich nicht. Das war schon krass. Und danach ging es ein bisschen los. Ne? Dann hatten wir Stühle, dann hatten wir Tische. Wir hatten Glas, und zwar dreckiges Glas. Also wirklich, holy crap. Dieses Glas, das war nie und nimmer Fake-Glas, oder? Das war kein Fake-Glas.
Nee, das war kein, das hat man ja auch relativ fix gesehen, nachdem da Page ja reingegangen ist und auch da von Moxley ja so durchgezogen wurde. Der hat ja direkt am Rücken danach direkt sofort angefangen zu bluten, stellenweise. Ja. Ich meine, Moxley hat das vorher noch alles schön klein getreten, dass da nicht so fiese Schnitte passieren, aber da merke ich auch, das wird schon echtes Last gewesen sein, was sie da genommen haben, weil erstmal klebte das wie Scheiße in denen drin. Gut, das geht mit Fake Glass auch. Aber einfach die Tatsache, dass dass Page dann auch direkt da geblutet hat und alles. Das wird schon echtes gewesen sein. Passt aber auch zu den beiden. Das sind ja beides Wahnsinnige.
Das passt, aber es war echt übel, ne? Also erstmal hat er das da ausgebreitet, hat das platt getreten, wie du gesagt hast. Dann wollte er ihn da durchhauen, hat nicht ganz funktioniert. Dann hat er ihn daneben gehauen und dann einfach dann da durchgezogen. Oh, das war so fies. Und der hat so geblutet. Aber Jon Moxley hat auch selber einfach geblutet. Einfach durch diese Wunden von der Gabel und alles. Und da muss man sagen, die haben sich ordentlich gegeben. Dann hat er da zwischendurch, Piledriver da reingezogen ins Glas. Adam Page hat ihn auch durch das Glas gefeuert und so. Das war schon echt übel. Ja, irgendwann kam dann Wheeler Utah. Und schlug Adam Page mit dem Stuhl. Ja, das hat ihn aber nur gejuckt. Der hat dann Utah einfach schnell abgefertigt. Auch mit dem Stacheldraht. Das hat er nämlich um seine Hand hat er den Stacheldraht gebunden und damit Jon Moxley einen verperzt. Und dann hat er damit einfach Wheeler Utah eine verperzt. Man muss aber auch sagen, abgesehen von diesem Gabelsegment am Anfang von Adam Page, danach war er die ganze Zeit im Hintertreffen. Der hat echt eine ganze Weile, sah das nicht gut aus, und Moxley war in der Oberhand. Das hast du auch richtig gemerkt. Und irgendwann hat er sich da zurückgekämpft. Aber wie gesagt, dann kam Wheeler Utah. Und dann hat sich auch noch mal hier Shafir eingemischt. Marina Shafir. So, da hat dann einfach Adam Page gesagt, so, ich nehme dich jetzt, dann baller dich durch den Tisch. Hat sie dann durch den Tisch geballert. Genau.
Ja, aber gut, Marina Shafir hat ja die ganze Zeit sich immer ein bisschen eingemischt und war ja immer so die Person, die Moxley die Waffen reicht, die er gerade gerne hätte. Also, du hast gesagt, das war schon interessant, dass Moxley halt echt sehr, sehr dominant war, ne? Also, das war schon auffällig. Ich fand es aber jetzt auch nicht verkehrt. Und das. Gut so. Ja, genau. Und ja, gut, dass Wheeler Utah reinkommt, auf die Fresse kriegt. Fair enough, das ist sein Job. Und dass der Marina Shafir dann, nachdem er ihr letzte paar Wochen eine Buckshot Lariat gegeben hat, jetzt einfach den Tisch knüppelt. Macht auch Sinn, das passt zum Hangman. Also auch wunderbar, damit war sie auch erstmal eine ganze. War auch gut so. Weil dann haben wir gedacht, okay, jetzt haben wir hier unser One-on-One wieder, jetzt, ja, jetzt kann Adam Page hier mal was reißen.
Ja, war aber nicht so, denn dann kam Claudio oder vermöbelte erstmal Adam Page zusammen mit Jutta und dann kam jemand raus, nämlich Will Ospreay, um Adam Page zu helfen. So, das Ding ist nur, das Problem ist, die hatten ja noch jemanden dabei, nämlich Gabe Kidd. Denn die kamen ja mit so einem Truck angefahren, alle zusammen, und hatten sich da einfach nur hinten erstmal zurückgehalten. Deswegen, der war auch mit noch immer am Start. Ja, und hat sich dann auch um Ospreay gekümmert. Und dann kam wieder die Stuhlgeschichte, wie wir sie bei Samoa Joe gesehen haben. Und da hat Claudio wieder schön da drauf gestampft. Das war krank. Das war schon gut. Weil danach mussten sie bei Osprey genau dasselbe machen. Sie haben ihn dann mit einer Trage abtransportiert.
Ja, da muss man sich doch fragen, Mensch, Osprey, was war dein Gedanke, da jetzt reinzurennen gegen drei Leute? Ich meine, ja, du wolltest dem Mann helfen, aber hu, wäre es nicht
Ja.
sinnvoll gewesen, vielleicht mal mit Swerve zu sprechen oder mit dem Rest von The Ops, ob ihr da nicht vielleicht zusammen rausgehen wollt? Das war leider
Echt
ein
so.
Himmelfahrtskommando. Na gut, er hat sich
Ja.
jetzt geopfert für All Elite, für Adam Page, um die Death Rays zu beenden. Ah, schöne heroische Geschichte, jetzt kann er mal ein paar Wochen Urlaub machen. Aber so, wenn man das jetzt mal auf so einer logischen Ebene betrachtet, war das schon dumm.
Ja, das war extrem dumm, weil, wie du sagtest, du gehst da gegen eine Überzahl rein, das ist dir von Anfang an bewusst. Und es gibt ja mehr als genug Leute, die gegen die Death Riders stehen. Also gut, es gibt ja auch noch Leute, die für die Death Riders stehen, aber hey, das Ding ist, du hättest dich ja mit irgendjemandem verbünden können. Naja, danach war es aber dann so, dass wir trotzdem dieses One-on-One hatten, weil die anderen dann einfach nur zugeguckt haben. Die haben dann zugeguckt, wie Will Ospreay mit der Trage rausbugsiert wurde und haben dann einfach zugesehen, wie Moxley weiter Adam Page ein bisschen abfertigt. Unter anderem hat er ihn dann sich selbst und Adam Page durch die beiden Tische mit Stacheldraht drauf geprügelt. Das sah auch fies aus, oder? Also
Ja,
das
auf
sah
jeden
schon ein
Fall.
bisschen sehr fies aus.
So, das war nicht mehr so viel Stacheln da drauf wie früher, aber allein mit den Haaren, du bleibst da irgendwo hängen, das sieht immer unangenehm aus. Hat aber auch nicht gereicht, sind ja beide wieder auf die Beine gekommen. Gut, auch wenn man muss sagen muss, bei Adam Page manchmal was bei neun auf die Beine kommen, was der Ringrichter da gesehen hat, ist schon wild. Das hatte für mich nicht viel mit Stehen zu tun im Regelfall. Und genau, dann verdreschen sie, also Moxley ist dann auch weiter am Drücker. Aber Adam Page, egal was er macht, er steht immer und immer und immer wieder auf. Und ja, dann hat er, zeigt er zu Claudio, der gibt Wheeler Yuta eine Plastiktüte. Klassiker, kennen wir. Weil die hat ja schon Bryan Danielson, damit haben sie ja Bryan
Warte
Danielson versucht
kurz.
umzubringen. Ja.
Warte kurz. Davor gab es noch die Spots mit den Stühlen. Da hat dann,
Ah!
ja, da war das dann nämlich so, da hat dann unter anderem Moxley zwei Stühle aufgebaut. So nicht mit Rücken am Rücken, sondern mit der Vorderseite zur Vorderseite gestellt und wollte ihn da durchpowerbomben. Da hat sich Adam Page gegen gewehrt und ist dann runter, hat die Stühle genau Rücken an Rücken gestellt und hat dann einfach mal John Moxley dagegen Power gebombt. Das sah echt mies, fies aus, ey. Also,
Ja.
die haben sich da hart gegeben und durch diese Stuhlspots, das sah so ultra heftig aus, ey. Weiß ich nicht. Das sah alles nicht gesund aus. Also,
Man
die
hat
haben sich
zwar
da die ganze Zeit gegeben.
gesehen, dass er ihn da nicht direkt in die Mitte zimmert, weil das wäre auch Irrsinn, aber er hat ihn schon so drauf gezimmert, dass es noch absolut fies aussieht.
Ja, da,
Ekelhaft, genau.
das ist mir noch in Erinnerung geblieben. Deswegen, ich weiß auch nicht, wann genau der Spot war. Ich
Ja, das war,
glaube,
glaube ich, deutlich früher, glaube ich, aber
das
es
war,
kann
glaube ich,
oder?
auch, ja, als er dann sich da zurückgekämpft hatte oder so. Aber ey, alter Falter, das war. Deswegen, Moxley war irgendwann auch angepisst, weil er sich eben die ganze Zeit auch weiter gewehrt hat, ne?
Ja, ist ja immer wieder aufgestanden, er konnte ja machen, was er wollte. Er hat ihn ja nicht down gekriegt. Deswegen kam jetzt der Plan mit der Plastiktüte. Und Jutta reicht die dann Moxley und der wollte es dann machen. Und auf einmal hören wir ein Geräusch. Wir sehen ein Video von Darby Allin, wo er Jon Moxley sagt, dass er ihn nicht mag und alles wegnehmen wird.
Um Mount
Dadurch sind sie,
Everest.
ja, genau, auf dem Mount
Weil
Everest da.
er hatte Bart getragen, deswegen hat man ihn erstmal nicht so richtig erkannt.
Nee, und auch mit der Snowbrille da auf und alles. Und das ist natürlich ein bisschen abgelenkt und auf einmal steht ein maskierter Mann in der Ringecke und ruft einfach mal Wheeler Yuta weg. Es war Daniel Bryan. Der Mann sah sehr erholt aus und
Ryan Danielson, wenn ich bitten darf.
Du hast recht. Und der hat dann erstmal die anderen Death Rider angegriffen. Hat dann noch Unterstützung bekommen von Darby Allin, der sich von der Decke abgeseilt hat und auch mitgeholfen hat, auch wenn Darby Allin gemacht hat. Und die beiden haben dann die restlichen Death Rider rausgeräumt. Womit alle. Wir an dem Punkt waren. Ja, alle bis auf Marina Shafir.
Ja, warte. Darby Allin, sagst du, der hat nichts gemacht?
Nicht so viel.
Ja, der hat aber, der hat wieder seinen berühmten Kofi-Drop, wo ich gesagt habe, warum hat er den nicht von Mount Everest gemacht? Wäre er schneller zurück gewesen.
Ja.
Den hat er dann einmal gegen die gesamte Gruppierung gemacht, ne? Und dann haben sie die da alle verjagt, das ist richtig.
Genau, haben sie die rausgenommen und dann war nur noch Maria Shafir, die ja noch verstorben war zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Am Ring und dann waren wir wieder beim One-on-One angekommen. Ja, dachten wir jedenfalls. Also dann hat Paige und Moxie nochmal mit dem Deadeye durch die Tische draußen gehauen und dann kommen noch unsere Freunde, die Young Bucks, an.
Ja.
Und greifen auch noch ein.
Ja, das war auch krass, ne? Also das dachten wir ja schon, als wir das Tag Team Match da gesehen hatten mit Swerve und mit Will Ospreay. Will Ospreay hat eingegriffen, die Young Bucks greifen jetzt auch ein, zugunsten von Moxley. Und ja, verpassen ihnen erstmal natürlich Superkicks und dann diesen EVP-Trigger wieder. Und das Ding ist, nach diesem Deadeye hat Shafir ja überhaupt Moxley erstmal wieder nach oben geholfen. Also sonst wär er ausgezählt worden tatsächlich schon. Ja, Paige dann natürlich auch so ein bisschen ausgenockt. Und in der Zeit ist aber auch gleichzeitig das so, dass Moxley und Shafir sich das Nagelbrett holen. Und dann einfach Paige einfach da diese Moves drauf machen. Erstmal haben sie da so ein bisschen kurz draufgeballert. Da sagt man, naja, okay, so krass sah das jetzt nicht aus. Da war der Kamerawinkel ein bisschen doof. Aber danach einfach diesen DDT, also Dirty Deeds, wie der ihn früher genannt hat, da einfach mal richtig in das Nagel. Das sah fies aus, oder? Das sah richtig hart aus.
Das sah übel aus. Das sah richtig, richtig übel aus. Aber auch das hat nicht gereicht. Das war das Absurde.
Und das fand ich heftig. Also, dass das nicht gereicht hat, weil ich dachte so, holy shit, das sah so heftig aus, der Typ ist tot. Also, da dachte ich so, okay, der kann jetzt nicht nochmal aufstehen, der muss jetzt liegen bleiben, weil was willst du noch machen? Aber er hat sich ja nochmal gewehrt und hat da ja auch nochmal John Moxley raufgeballert, ne? Und dann war es ihm auch genug, John Moxley, und hat ja Shafir ein Zeichen gegeben, die sollte den Koffer holen. Doch. Genau. Er hat nicht den, sie konnte nicht mit dem Koffer, hat sie es nicht weit weggeschafft, ne? Weil, was passierte?
Genau, unter dem Tisch hat sich Prinz Nana versteckt und hat Marina Shafir an selbigen festgekettet mit Handschellen, wodurch sie auch raus aus diesem Match war und er einen kleinen Freudentanz gemacht.
Das war geil.
Und die Young Bucks waren immer noch draußen am Ring, hätten die jetzt halt einreifen können, aber da kam dann jemand angelaufen. Und zwar Swerve Strickland. Er hat tatsächlich, ich meine, das war ja noch so ein spannender Moment, den hätte man echt ein bisschen mehr aufbauen können für meinen Geschmack. Ob er ihm jetzt Hangman Adam Page hilft oder nicht. Aber gut, er kam mit Hangmans Kette um die Hand rein und hat Young Max weggekloppt. Hat ein bisschen abgefuckt zum Hangman geguckt und hat ihm die Kette in den Ring geworfen und damit das Ende eingeleitet. Was leider für mich... Also... Das Ende hat mich ein wenig gestört. Ich meine, ich kann es natürlich verstehen, wenn du jemanden... Also erstmal, man kann sagen, was er macht. Er hat die Moxley die Kette um den Hals gehabt, hat ihn über Seil gerochen und damit endet. So hat er damals das erste Texas Deathmatch zwischen den beiden schon gewonnen gehabt gegen Moxley, aber das konnte Moxley einmal auskontern. Und man dachte, okay, gut, sie überlegen sich was anderes. Gute Sache. Und dann macht sie es einfach nochmal und es endet wieder genau gleich. Er hängt ihn mit der Kette. John Moxley gibt natürlich auf, weil die Alternative ist sterben. Und dadurch gewinnt Adam Page. Ich finde es schade, dass es einfach exakt dasselbe Finish ist. Es ist natürlich jetzt so für Nostalgiker. Oh, guck mal, ein schöner Flashback, geil. Ah, weiß ich nicht. Ich hätte mir irgendwie, ich weiß nicht, was man hätte machen sollen, wie man die hätte auf den Boden lassen sollen, aber ich habe jetzt in drei Texas-Matches fast dreimal fast das exakt selbe Finish gesehen. Da muss man sich, wenn man diese Matches macht, mal was anderes einfallen lassen.
Ja, weiß ich auch nicht. Vor allen Dingen, er hat ja diese Kette, alles okay. Wie du sagtest, Swerve Strickland, gegen den hat er ja auch ein Match, ein Texas Death Match, was auch insane gut war. Und da wurde Hangman Adam Page gehangen an der Kette. Und da sah es auch anders aus, weil da ist er weggefadet sozusagen. Also das war so nicht, er, so,
er wollte nicht aufgeben. Schon.
Genau, der wollte nicht aufgeben und ist weggefadet. Aber hier bei John Moxley sah es wirklich auch so, Digga, das war voll der Panikmodus. Also das war richtig gut gemacht. Also ja, muss man sagen, das war richtig hart. Also das war richtig, richtig gut gemacht. Das sah halt echt bedrohlich aus für ihn. Und deswegen, da muss er abklopfen. Hat er ja gar keine andere Wahl. Aber
nein.
Ich hätte es auch eher gesehen, dass Hangman Adam Page ihn da irgendwie aufs Nagelbrett geballert hätte. Und dann hätte er ihn, während er auf dem Nagelbrett liegt, mit der Kette die ganze Zeit ausgepeitscht. Und dann hätte er auch aufgegeben, weil er dann nicht mehr wegkommt und die Kette einfach wehtut oder so. Ich weiß nicht. Oder hätte ihn einfach damit an den Ringpfosten geballert und dann die ganze Zeit mit dem Stuhl auf ihn eingeschlagen, bis er K.O. gegangen wäre oder sowas. Irgendwas hätte er machen können, auch mit der Kette, ohne ihn jetzt zu erdrosseln. Weiß ich nicht. Man hätte sich was einfallen lassen können. Deswegen, 3 Texas Death Matches, alle durch Erhängen sozusagen, weiß ich nicht, enden zu lassen. Also, ne, zweimal durch Abklopfen und einmal durch Wegfaden. Weiß ich nicht. Ist dann auch langweilig, weil dann denke ich mir, ja, immer wenn ich ein Texas Deathmatch sehe, weiß ich, wie es ausgeht. Und das tut ja nicht Not.
Ja, aber gut. Das ist dann jetzt auch irgendwie ein bisschen Meckern. Also es ist wieder Kategorie Meckern
auf Niveau,
aber genau, aber man sollte da wirklich aufpassen, dass man sich da auch mal, dass man solche Sachen auch anders enden lässt. Ja, und damit hat dann Adam Page John Moxley besiegt, lässt sich den Koffer geben, holt sich den Schlüssel, fummelt da echt lange dran rum und holt dann, sehen wir es erstmal, ich glaube seit fast 280 Tagen, den AEW-Titel wieder erst tatsächlich im Koffer und dann feiert Adam Page und wird abgefeiert. Na klar, in Texas, Adam Page, Texaner sowieso, und feiert, und damit geht dann die Show auch mit einem Feiern Adam Page auf Air. Das war natürlich ein rundes Ende, kann man nichts gegen sagen, und ja, war ein gutes Ende, kann man nicht viel gegen sagen.
Ja, also definitiv, wir hatten zu dem Zeitpunkt auch fast 36 Minuten Matchzeit. Ich glaube, hättest du da jetzt noch am Ende einen MJF reingebracht, der dann seinen Titel da, seinen Vertrag einlöst, ich glaube, das wäre too much geworden, weil wir hatten einfach so viele Eingriffe und alles und so viel zurück. Das wäre jetzt einfach too much für die Show geworden wahrscheinlich. Wobei ich gesagt hätte, ich hätte es halt andersrum irgendwie besser gefunden. Ich hätte tatsächlich auch den Ausgang sehr gefeiert, hätte Adam Page es nicht geschafft, weil Swerve vielleicht gesagt hätte, nö, ich helfe dir doch nicht. Und dann John Moxley ihn dann abfertigt und dann MJF rauskommt und John Moxley kurzerhand abfertigt und dann den Titel gewinnt. Wäre auch sehr nice gewesen, aber können sie jederzeit machen, von daher alles okay. Deswegen, ja, insgesamt ein rundes Ende und ein sehr geiles Match. Also da haben sie nochmal echt ordentlich was rausgehauen. Ne? Also am Anfang hatten wir uns ein bisschen beschwert, es wäre nicht so gewalttätig, aber haben sie doch nochmal ordentlich aufgeräumt, muss man echt sagen.
Ja, natürlich. Weil ich immer noch finde, im Vergleich zu dem, was zwischen Will Ospreay und Hangman, das war trotzdem noch eine ganze Ecke gewalttätiger.
Oder Swerve.
Smurf, ja. Das war so, auch ein ganz gewalttätiger. Ey.
Da war das auch viel Ding mehr Hass drin. Smurf genau. gegen Adam Page, da war auch richtig Hass drin. Da. Also mit den Tackernadeln und so weiter, das war auch geil. Also das muss ich auch sagen.
Genau, aber gut. War aber ein schöner Main-Event, kann man nichts gegen sagen. Und er hat einen dann ab wirklich, das Ding hat mich dann auch wirklich mal zum Aufstehen gekriegt. Nochmal wirklich dann, komm. Nochmal eine halbe Stunde hier jetzt. Halbe Stunde Aufmerksamkeit nochmal, was ich davor echt Probleme mit hatte. Und genau, da wir jetzt schon lange genug reden, können wir jetzt auch mal gern Fazit gehen. Unsere Klasse 1 bis 10 Wertung, wo siehst du die Show?
Ja, das ist ein bisschen sehr schwierig, finde ich, einzuschätzen. Weil an sich ein geiles Event, geile Matches, sehr, sehr gut. Das Problem ist mir die Länge. Und da gebe ich Punktabzug. An sich fand ich das alles ultra nice. Und normalerweise würde ich hier locker, glaube ich, eine 9 von 10 geben. Ich gebe aber nur eine 7,5. Weil zum einen sage ich, es sind zu viele Matches und es ist zu viel Sachen dabei gewesen, wo ich gesagt habe, das fand ich ein bisschen unnötig, hätten sie bleiben lassen können. Also, ne, dieses Gesinge dazwischendurch, Das Trios-Match am Anfang, auch die Casino-Gauntlet-Match da von den Frauen. Ich weiß, man soll die alle gleichberechtigt darstellen und so, aber das hättest du bei einem anderen Event machen können. Das war einfach too much. Es ging einfach viel zu lang, das Event. Und dieser Triple Main Event hätte ich nicht gebraucht. Wie gesagt, zieh ein Match am Anfang, wäre besser gewesen. Deswegen, ich bin bei einer 7,5. Aber auch nur, weil mich die Länge und das Ganze drumherum ein bisschen angepisst hat. Aber ansonsten, Match qualitativ mäßig, haben die da ordentlich rausgehauen. Ne? Wie siehst du es? Wo bist du denn? Wo ordnest du das Ganze ein?
Ich habe da nämlich exakt dasselbe Problem wie du auch. Ich finde das auch sau, sau schwierig. Rein theoretisch, wenn du jetzt die Matchqualität anguckst, würde ich auch sagen, da kannst du schon gen 9 auf jeden Fall gehen. Aber du hast es ja auch schon gesagt, das Ding ist zu lang. Das Ding ist viel zu lang. Und das killt halt irgendwann auch. Das ist schwierig. Du hättest natürlich, du hättest 9 Matches ist viel. Aber du hättest ja auch hier eine Menge Zeit sparen. Du hättest ja die 9 Matches sogar beibehalten können und da einfach Zeit sparen können, wie du ein paar schneller machst. Aber an sich
Ja,
hätte ich
ein
auch gesagt.
Squash-Match.
Genau.
Mach ein Squash-Match zwischendurch rein. Mach ein Match No Contest, weil vorher die schon auseinandergenommen wurden oder so. Hättest du ja auch machen können mit Hurt Business. Die haben die alle vorher so verprügelt, dass das No Contest ist. Hätten sie ja
Ja,
machen
zum
können.
Beispiel. Naja, schmeißt das Trios-Match runter, macht das Frauen-Gauntlet kürzer, dass du da wirklich nur sagst, ey, es macht
Ja.
wirklich Sinn. Erster, lass es vielleicht beim dritten, vierten enden, damit man sieht, oh, das kann ja auch passieren.
Genau.
Ne, aber am Ende sage ich, ja, boah. Ich. Ja, komm, nee, ich war jetzt echt klinisch tot danach. Ja, komm, ich. Nee, ah, nee, komm, geh mit dir mit, auch mit der 7,5. Ich finde, das war so viel zu lang, dass das ein Abzug dafür nicht reichen würde. Und da, ich schließe mich dir da an, auch wenn ich mal nicht so der Fan bin von halben Noten, aber 7 wäre halt absolut getrashed für das Event.
Ja,
War
ist
definitiv die
so.
beste Wrestling-Show an dem Wochenende, obwohl ich Great American Bash nicht gesehen haben kann. Aber von daher, nee. War eine feine Sache. Bitte, Tony Khan, mach die Scheiße kürzer. Es haben sich Leute
Ja.
damals, wo ein Event mal 5,5 Stunden gemacht, haben sie sich beschwert und jetzt sagt er sich, ey, Bros, ich mache halt 6. Die normalen circa 4, 4,5 Stunden, die sind schon echt lang genug.
Ja, und das muss man halt auch noch dazu sagen. Ne? Dieses Wochenende ist einfach viel zu vollgestopft. Also du hast All In von All Elite, alles okay. Und dann dachte sich die WWE, ja Digga, wir müssen das auskontern. Deswegen kommt NXT Great American Bash. Danach zeigen wir noch Saturday Night's Main Event. Und am nächsten Tag zeigen wir noch Evolution. Digga, wer guckt sich denn so viel Wrestling an einem Wochenende an? Jetzt
Ja, und
mal ernsthaft.
am Freitag war noch Supercard of Honor. So ist es nicht.
Ja, und das auch noch. Nee, deswegen, also All In, alles okay. Wie gesagt, ein bisschen kürzer gewesen. Dann hättest du dir Saturday Night's Main Event danach ansehen können. All good. Hätte ich so gefühlt. Great American Bash, das konkurriert halt null, weil All Elite sind andere Zuschauer als bei NXT, muss man einfach mal so sagen. Und die Card bei Great American Bash sah jetzt auch nicht so geil aus. Evolution ist eher an einem anderen Tag, aber trotzdem, es ist einfach zu viel. Es ist viel zu viel für so ein Wochenende. Und dann das zu C dann auch. Und ach ja, und eine Sache, die wir gar nicht erwähnt haben, ne? Wir haben zwar das mit den Replay-Buttons moniert, dass wir gesagt haben, ey, das müssen sie in den Griff bekommen. Aber
Oh,
auch
ja, stimmt.
die Gesamtqualität, also gerade die Audioqualität am Anfang während der Zero Hour, war furchtbar bei YouTube. Also weiß ich nicht, was die da gemacht haben. Und auch danach in der Main-Show. Teilweise die Kameraführung und den Sound. Wenn du das mit WWE vergleichst, da sind immer noch extreme Welten dazwischen. Und das kann bei so einem teuren Produkt wie All Elite eigentlich nicht vorkommen. Sollte es nicht, zumindest.
Ja gut, also es ist ja jetzt nicht so, dass das jetzt aussah wie eine Indie-Show, ne? Also das.
Nein, das nicht.
Ja, und das ist ja auch schon deutlich besser geworden als mal war. Aber ja, beim Sound tatsächlich haben wir am Anfang uns sehr drüber abgefuckt, aber man hat sich im Laufe der Show auch einfach dran gewöhnt.
Ja.
Muss man jetzt ehrlich sagen, aber am Anfang war es komisch. So, gut, komm. Wir jetzt genug darüber geredet, ist jetzt auch lang genug. Ich finde, wir machen jetzt mal einen Sack zu. Ich werde jetzt auch keine
Definitiv.
großen Worte mehr verlieren. Ich sag einfach. Tschüss, tschüss, bis zum nächsten Mal. Man hört sich und ja, wenn Arno noch was sagen will, kann er es sagen.
Digga, ja, alles gut. Wir hören uns beim nächsten Event. Haut rein.